Das ist der Fernschuss-Podcast.
Honorar und Schwanzhaare! Erste Chance, drin das Ding.
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Musiala, gerade eingewechselt, Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen zu, ich glaube, 28. Episode des Fernschuss-Podcasts. Ich nehme heute nicht auf, ich bin trotzdem nicht alleine, denn bei mir ist der liebe Paul und der liebe Jakob. Was geht?
Mo, mein Fee.
Ja, was geht? Wenn es Aufnahmeschwierigkeiten gibt, dann liegt es heute an mir.
Sehr schön. Erstmal Paul blamen hier. Erstmal frohes Neues von uns dreien. Ist ja die erste Episode im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Feier gehabt und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Motivation und Kraft tanken können für die Restsaison. Wir haben uns überlegt gehabt, wir werden heute ein bisschen über alle Mannschaften schnacken, zumindest die erste Hälfte der Tabelle, und dann nächste Woche noch mal über alle anderen Mannschaften, das war zum Bundesliga-Start euch so schön geupdatet haben. Ich habe erstmal eine coole Einstiegsfrage für euch vorbereitet. Und zwar habe ich mich auf die Suche gemacht nach Glückskeksen. Kennt ihr ja, Neujahr wird der ein oder andere Glückskeks mal geöffnet. Und ich habe das Ganze mit bekannten Fußballzitaten gemacht und habe quasi drei random Glückskekse für euch oder für uns drei erstellt. Und rausgekommen ist für Jakob: Jede Seite hat zwei Medaillen, von Mario Basler formuliert. Für Paul: Unsere Chancen stehen 70-50, vom legendären Thorsten Legert. Und für mich kam raus: Fußball ist nicht nur Ding, Dang, Dong, es gibt nicht nur Ding, von Trapattoni. Was ihr jetzt damit anfangen könnt, weiß ich nicht, aber wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Das sind eure Glückskekse fürs neue Jahr.
Das erinnert mich irgendwie hart dran, als Jakob den Episodentitel AI generieren lassen hat.
Ja. Ich wollte es machen, das ging ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten, ich glaube vor zwei Episoden oder so, hatten wir miese Probleme, einen coolen Titel zu finden mit Stiller. Und haben da gefühlt 20 Minuten vor ChatGPT gesessen, aber am Ende ist nichts bei rumgekommen. Deswegen wurde es dann am Ende Stille Nacht, Heilige Nacht, der dann ganz cool geworden ist, den wir uns spontan überlegt hatten. Das war aber nicht die einzige Frage. Ich dachte einfach nur, das ist lustig, war jetzt eher weniger lustig, aber ich dachte, komm, als Einstieg ganz cool. Ich habe was anderes für euch, und zwar würde ich gerne von euch wissen, was ist denn euer Kickbase-Neujahrsvorsatz?
Boah, das, ey, mein, Kickbase-Neujahrsvorsatz, das ist schwierig zu sagen. Ich habe jetzt nicht unbedingt im letzten Jahr habe ich mir, glaube ich, Sachen vorgenommen, wie, ja, wie du klassischerweise auch immer, hier nicht so an Spielern hängen und dies und das, aber ja, ich weiß nicht, unsere Liga ist schon so halb entschieden. Ich möchte einfach nicht absteigen und ja, so Top 4, Top 5 wäre schon schön, wenn ich da oben mit dabei bleibe.
Hast du dir Vorsätze gemacht, Tobi? Also aktiv Neujahrsvorsätze für Kickbase?
Also ich bin generell kein Freund von Vorsätzen, mache ich selten bis nie. Keine Ahnung. Das klingt jetzt, als wäre ich hier so KLS auf so einem Motivationsseminar, aber wenn ich mir was vornehme, dann mache ich es sofort, da brauche ich nicht den 1.1. für. Also normalerweise nicht, und in Kickbase, keine Ahnung, ich hätte gern einen schönen Stürmer, also nicht in einem optisch schönen Sinne, sondern einen Stürmer, der auch anständig spielt und vielleicht auch mal eine Bude macht. Guter Vorsatz. Abgesehen davon, das ist mein erster Vorsatz, einen Stürmer zu finden, mit dem ich einigermaßen glücklich werde.
Wird nichts.
Wir werden ja auch heute noch über Gladbach reden. Speaking of. Und abgesehen davon, nee, solange ich am Ende ungefähr in der oberen Tabellenhälfte stehe, Tendenz Richtung Top 5, bin ich ein Happy Man dieses Jahr.
Ja, ich dachte nur, weil du die Frage gestellt hast, dass du dir irgendwie da immer Gedanken machst oder Neujahrsvorsätze hast für Kickbase, weil Paul hat ja auch schon gesagt, er hat nichts. Also mir fällt auch gerade nichts ein. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so als. Es ist ja mitten in der Saison, deswegen hat man nicht so dieses, dass man jetzt noch so viel anders machen kann. Also einfach noch aktiv weiterspielen ist mein Vorsatz, dass ich weiter aktiv manage und mich anstrenge. Ja.
Du kannst dir eigentlich mal vornehmen, dich endlich auch mal über Dinge zu freuen in Kickbase.
Das wäre echt so
eine tolle Sache.
Damit würdest du vielen einen Gefallen tun.
Mein Glückskeks ist doch. Oder mein, dass ich hier, dass eine Medaille immer zwei Seiten hat, oder?
Ja, stimmt.
Ja, also, das klingt irgendwie ein bisschen negativ.
Nee, dein Glückskeks war, jede Seite hat zwei Medaillen.
Ne? Ach so, okay.
Ist mal schon. Richtig.
Ja, Eine gute und eine schlechte Medaille wahrscheinlich.
Aber eine Medaille am Ende.
Ja, ich kann mir auch einfach einen guten Stürmer wünschen, das würde mir auch helfen, ja, aber ich glaube, das wird nicht in Erfüllung gehen. Aber
Perfekt.
mache ich mit, habe ich den gleichen Vorsatz wie du.
Sehr schön, das hört sich gut an.
Ja.
Dann gehen wir auf Stürmersuche und Baul attackiert die Top 5.
So sieht's aus.
Yes, sir.
Was
Wir
haben wir
sind durch
eigentlich
mit deinen. Ja?
zum Dritt für den Kacksturm?
Ja. Nee. Ich habe nur Dingschi, mehr habe ich nicht.
Ich habe auch nur Dingschi.
Er ist doch super. Besser als
Junge, da
Tobi
merkst du die
Sturm.
Unterschiede. Paul
Egal
ist
wie viel er
happy
hat.
und Jakob nicht. Ich hab Logic, Paciencia, Chanchara und Behrens.
Ich hätte trotzdem lieber Dingschi als alle vier zusammen.
Ja, ich
Ich
auch.
weiß.
Ja.
Naja, gut, okay,
Qualität ist wichtiger hier.
ich bin durch. Du kannst
Ja,
gerne mit dem Quiz
gut.
starten.
Wer die Winter oder weiß ja als Abschluss? Nee, war Winterepisode, oder?
Ja, Winterepisode, genau.
Wer die gehört hat, weiß ja, dass ich auch noch ein Quiz vorbereitet habe, das Tobi nicht machen konnte, weil er noch Plätzchen packen musste. Grüße gehen raus an Tammy, falls sie das hört. Ja, das Quiz habe ich jetzt noch logischerweise hier aufgehoben und das machen wir jetzt einfach kurz. Das geht um die Bundesliga, es ist Saison 23-24, also die 16 Spieltage, die jetzt gespielt wurden. Und entweder ihr spielt, ja, gegeneinander, das ist blöd, ich schreibe mir das jetzt nicht auf. Ihr spielt zusammen einfach, ja.
Schon wieder zu
Ihr versucht
anstrengend.
zusammen die Antwort zu finden oder die Antworten zu finden.
Alrighty, mate. Yes.
Gut. Fangen wir an. Welche drei Teams haben bisher die wenigsten Torschüsse abgegeben?
Wir spielen zusammen, ne?
Ja.
Also ich hätte auf jeden Fall Frankfurt mit reingenommen.
Soll ich immer sagen, ob es richtig oder falsch ist, bei einem Guess oder erst alle? Ich glaube, alle drei wird eh schwer sein. Ist Tobi noch da?
Ja.
Ja.
Ist du, darf ich nicht mal überlegen hier. Ist so
Nein.
ungewohnt, dass ich mal die Klappe halte. Köln.
Frankfurt,
Also
Union und
ich wähle
Köln
es
wären meine
gleich auf,
drei.
oder?
Ich bin komplett bei Paul. Frankfurt, Union, Köln.
Okay, also Frankfurt Union ist richtig. Frankfurt hat 172 Torschüsse, Union Berlin 181 und dann gibt es auch eine Mannschaft, die auch 172 hat, also die mit Frankfurt den letzten Platz sich teilt.
Werder
Die
Bremen?
ist, ja, kann ich hier gar nicht einleiten, aber ja, sehr gut
Ja!
drauf. Ja, Bremen ist schlecht, let's go.
Nee, einfach so effizient
Dann,
wie Frankfurt.
das stimmt. Welche Teams hat die meisten Elfmeter verwandelt, welches noch keinen? Also ein Team hat noch keinen verwandelt und welche Teams haben die meisten oder welche zwei Teams haben mit gutem Abstand viel verwandelt?
Boah.
Bayern. Nicht direkt dabei. Stuttgart hat sau wenig verwandelt.
Ja.
Wobei, Quatsch, Guirassy hat ja auch oft, die hatten einfach nur sau viele Elfmeter, aber die haben auch viele verschossen.
Ich sag's anders. Also die ersten zwei, die haben 5 und 4 Elfmeter verwandelt. Wer sind die zwei Mannschaften und welche Mannschaft hat noch keinen verwandelt? So ist besser.
Okay. Ich würde sagen, die.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich denke gerade über jede Mannschaft nach und kann mich an keinen Elfmeter
Echt voll
erinnern.
schwer, wenn man, also wenn man sieht, dann denkt man sich so, ja, klar, aber wenn man es immer so aus dem Nichts bekommt, dann ist man komplett verloren.
Freiburg hat jetzt noch nicht so viele Elfer gehabt, glaube ich. Dortmund, glaube ich, auch nicht.
Ja.
Leipzig hatte auch ein paar, aber die hat, also vier würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen Bayern und ich nehme noch. Boah, wie Wolfsburg im. Naja, nee, Hoffenheim, Kramaric.
Ja, würde
Ich
ich
sag
mitgehen.
Bayern und Hoffenheim.
Ja, und welche Mannschaft keinen?
Einen einzigen verwandelt.
Ja.
Boah. Einen einzigen verwandelt hat.
Hatte Union überhaupt schon mal einen Elfer?
Ja,
Ja,
stimmt, Knoche hat den
Volland hat ein
verschossen,
Tor
ja.
gemacht.
Ah, Gott.
Aber die erste Mannschaft hatte im ersten Spieltag zwei Elfmeter bekommen, soweit ich weiß. Beide verschossen.
Das ist meins.
Ja, mit Ajorg. Ja,
Und die haben
Mainz
noch
ist
keinen
richtig. Sehr
Elfer
gut, Tobi.
Nice.
Und Platz 1 ist Hoffenheim, also auch richtig. Aber Platz 2 ist Freiburg und nicht Bayern. Also.
Höhle hatte einen. Und hat, als ob Grifo schon drei Elfmeter-Tore hat.
Das macht ihn ja noch
Vielleicht
schlechter.
lügt es.
Das ist ja crazy.
Ich weiß es nicht. Ich
Okay.
habe jetzt das leider ein bisschen blöd abgeschnitten. Vielleicht haben noch andere Mannschaften 4, aber eigentlich wollte ich. Ah ja, es kann sein. Ich glaube, 4 haben noch mehr. Bayern wäre auch bei 4 gewesen. Da war ich gerade lost. Ich wollte nur die hören, die am meisten hat. Okay,
Ja, alles
dann
gut.
ist es. Aber Hoffmann, hast du ja gesagt, die hatten 5.
Stark, Tobi.
Dann, ich sehe gerade, Bayern hat 3, Augsburg hat 4, Gladbach hat 4, Freiburg hat 4.
Ja, genau, deswegen habe ich die, glaube ich, ausgeklammert, weil das sonst zu viel geworden wäre. Aber ja, dann habt ihr doch nicht alles richtig. Blöd, dass du es nachgeschaut hast, Tobi, ne?
Kein Problem.
Danke. Dann, welche zwei Teams haben jeweils, perfekt. Welche vier Teams haben jeweils 2 Eigentore?
Oh,
ich, Eigentore.
Also ich weiß, mir ist
kennt sich Paul aus.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Bremen mindestens schon mal 1 hat. Ich weiß, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass Demont den so schön hinten reingelegt hat. Hm. Ich meine, Bremen hat noch irgendwo ein Eigentor geschossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 2 haben.
Ich kann dir viele sagen, die 1 haben. Aber, also Bochum wissen, hat 1 gemacht gegen Bayern. Ob die noch 1 hatten? Boah. Also die Top-Mannschaft würde ich jetzt mal da rausnehmen. Freiburg hat auch ein Eigentor mit Ginter. Dortmund hat 1 mit Benze.
Benze kann das sehr gut. Ja, hat Benze auch wieder schön reingelegt in die Ecke.
Geht er mir auf den Lümmel. Jetzt habe ich ihn abgegeben, der kommt safe vom Afrika-Cup zurück und ist Prime Hakimi, sag's euch.
Passt, ja. Aber der war nicht schlecht, vorgegangen ist.
Jetzt. Nee, absolut nicht. Deswegen wollte ich ihn erhalten, aber nach dem, was die da verpflichten, habe ich zu viel Schiss.
Ja, also Bremen habt ihr schon mal gelockt, oder?
Und dann, ich nehme noch Bochum, wenn ich auch eine locken darf.
Ja, wollt ihr nur 2 von 4 einfach guessen, oder?
Von 4, stimmt, okay. Ja.
Sagt einfach irgendwas, wenn ihr es nicht wisst.
Was mit Stuttgart? War Sagadu rote Karte oder hat er ein Eigentor gemacht?
Er hat auch ein Eigentor gemacht gegen Darmstadt, das weiß ich auch
nicht. Dann fehlt auch nur ein zweiter. Ich kann mich ansonsten nicht an Eigentore
erinnern. Ja, Hoffenheim hat auch 1 gemacht. Mir fällt übel schwer, an eine Mannschaft zu denken, die 2 hat.
Ich sag Bremen und Stuttgart.
Komm, dann sag ich Bochum und Hoffenheim noch.
Okay, Bochum ist richtig, haben 2. Stuttgart ist auch richtig, haben auch 2. Bremen und Hoffenheim sind leider nicht richtig.
Ja.
Augsburg und Heidenheim.
Anton war das andere bei Stuttgart. Dieser Raketenkopf bei den langen
Ja, genau. Augsburg und Heidenheim haben noch beide 2 Eigentore.
Ich mich gemacht. An kein einziges erinnern.
Ich auch nicht.
Ja. Doch, Damen gegen Frankfurt.
Augsburg, ja, stimmt.
Bei Augsburg, ansonsten bei Heidenheim kein Plan.
Heidenheim habe ich die Einzelspiele auch nicht geschaut, irgendwie. Oder selten, deswegen. Weiß ich es auch nicht.
Ja doch, Maloney hat 1 gemacht, als ich ihn direkt abgegeben hatte. Ja, keine Ahnung, auf die anderen komme ich jetzt nicht.
Ja, scheiße. Aber
coole Frage.
Danke, danke. Dann kommen wir zu gewonnenen Zweikämpfen. Sagt mir 2 Mannschaften, also jeder eine Mannschaft zusammen, oder ihr zusammen 2 Mannschaften aus den Top 3. Ich gebe euch hier ein Free-Ding.
Bochum bin ich auch safe dabei.
Bernardo einfach alleine. Top 1.
Ja, die sind richtig stark in Heimspielen, die gewinnen so viel.
Ich hatte letztens, Kickbase hatte, glaube ich, selbst noch einen Post hochgeladen bei Instagram, wo die Top 5 Zweikämpfer drin waren oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hübers und Chabot da drin waren und Mainka. So, just say.
Ich hätte auch tatsächlich, also Heidenheim hätte ich tatsächlich auch gesagt, weil die super Pressing intensiv spielen, viele Zweikämpfe suchen.
Könnt auch die 3 sagen, wenn ihr wollt. Ihr müsst es nicht nur 2 sagen, wenn ihr sicher seid.
Ich bin bei Bochum, bei Heidenheim auf jeden Fall und beim dritten. Ich glaube, bei Köln sind halt so passiv, keine Ahnung. Also allein Martell, Hübers und Chabot sind halt schon krank.
Aber die sind defensiv halt super stark. Ne? Die kassieren ja auch so wenig Tore, das hängt ja auch damit zusammen. Und ich glaube, es war auch nicht Mainka, sondern Kleindienst tatsächlich bei den Zweikämpfen.
Stimmt, ja, der war vor Behrens. Das war Platz 4 und 5, ja. Ich persönlich würde Bochum, Heidenheim und random schaut noch Mainz 05 sagen.
Ich sag trotzdem Köln.
Okay. Nochmal ein kleiner Hinweis hier. Die Leute, die zuhören, können natürlich auch mitmachen. Und dann, wenn ihr wollt, gerne bei der Spotify-Beschreibung mal reinschreiben, wie viel ihr richtig hattet, ob ihr besser seid als die 2, weil die sind sehr lost natürlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Nee, Mainz ist richtig. Sind Erster sogar. Obwohl die... What? Also die haben ja gut gespielt, die letzten Spiele, aber halt einfach kein Glück gehabt. Aber trotzdem.
Ich wusste, dass die letztes Jahr krass waren, aber ich habe dieses Jahr keinen Plan, aber deswegen habe ich sie genommen.
Ja, also wie gesagt, Erster mit fast 1700 gewonnenen Zweikämpfen. Auf Platz 2 ist Bochum, das habt ihr auch richtig, mit 1627 und auf Platz 3 ist der VfB Stuttgart mit 1570.
Hätte ich niemals gedacht.
Ja, die haben eigentlich so viel Ballbesitz.
Krass.
Ja, wenn die halt einmal den Ball nicht haben, dann rennt halt Anton da rein oder Karasor haut die Leute um und holt sich den Ball wieder.
Ich muss auch direkt an Karasor denken, Alter. Der ist so ein Terrier.
Ja.
Geil. Okay, dann next one. Nenne vier Spieler aus den Top 7 in der Kategorie Geschwindigkeit, also maximale Sprintgeschwindigkeit. Top Speed.
Mann, abwechselnd, Paul.
Frimpong.
Ja, ist Platz 5.
Fonzie Davis.
Ist auch richtig. Platz
Ehrendingchi.
1. Ist auch richtig, ist auch Platz 1.
Random.
Ja, war's random. Hör mal auf, die Stürmer zu fronten oder unseren Stürmer.
Geil.
Nur weil du ihn
Jonathan
nicht hast.
Tah.
Ja, Platz 7.
Alter, Tobi, High
Ihr habt schon vier.
Five.
Mach mal noch weiter. Mach mal noch weiter. Ihr habt jetzt schon 4 von 7. Bis ihr einen falsch habt, dann löse ich auf.
Boah, das kriegen wir hin, Paul.
Boah, das ist schwer. Ich sag
Ihr habt die
Tell.
schwersten schon. Nee, Tell nicht. Ja, Tobi darf auch noch einen Guess machen.
Karim Adeyemi.
Nee, okay. Dann löse ich mal
Schade.
lieber auf hier.
Die
Nee,
schwersten haben wir
es war.
schon.
Ja, der schwerste war Tar und Dingchi, finde ich. Also Dingchi, wenn man ihn hat, dann weiß man es vielleicht, aber sonst. Und Tar ist auch random. Aber weiß man auch, dass er schnell ist, aber so schnell ist schon verrückt. Sané auf Platz 6 gibt's noch.
Ach
Dann
Gott, ich hätte nie gesagt.
Geraldo Becker und
Ach
Silas
krass.
Katomba und Wumpa noch auf Platz
Oh,
1.
nee. Ich beide niemals gesagt, weil die zu wenig gespielt haben.
Ja,
Aber
aber
Sané
war
hätte
schon
ich als
sehr gut.
nächstes gesagt.
Sieht
War
das?
absolut. Also ich habe ja gesagt, 4 von 7, die habt ihr instant gehabt. Also 100
Ja,
Punkte für
yo.
Gryffindor.
Sieben.
Ich finde, von Silas
By the
weiß man
way.
immer, dass er schnell ist, aber der wirkt irgendwie so behäbig.
Ah,
I don't
ja,
know.
safe. Aber Alter, wenn Jonathan Tah Platz 6 ist, dann ist alles möglich in der Welt. Und wenn Emre Can 35 km/h läuft, dann ist alles umso mehr möglich.
Der war Platz 17 oder so.
Wollte noch sagen, treue Podcast-Hörer wissen natürlich, dass Ehren Dingschi schnell ist. Weil ich letztes Jahr mindestens in 5 Episoden nacheinander gesagt habe, dass Bremen den öfter reinschmeißen muss. Einfach in der 80. Minute und der soll alles in Grund und Boden pacen. Ja, hat sogar ein, zweimal funktioniert, weiß ich noch.
Wir haben auch gesagt, dass er mal von Anfang an spielen soll bei Bremen, aber da hat Paul uns dann
Ja.
fast gekillt. Okay, dann weiter geht's. Wieder 4 Spieler aus 6. Also diesmal nur aus 6, wird schwerer hier für euch. Mit der höchsten Passquote.
Oh, nee. Das
Auch abwechselnd.
kann nichts werden. Das sehe ich nicht
Ich
null.
fange an mit Kim.
Ja, Platz 3.
Ich sag Anton.
Hast verloren, Paul.
Ach, das ist aber auch eine Kategorie, Alter.
Ja, also ich löse einfach aus, es dauert zu
Ah,
lang.
nee, 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 ich will auch noch.
Ja, okay. Ja, ich weiß noch nicht.
Jonathan
Also,
Tah.
ja, Platz 1.
Ü.
Tabsoba.
Ja, Platz 5.
Hätte ich auch gesagt. Noch eine hohe Pass.
Ich würde noch einen Karazor reinwerfen.
Ich wollte Karasor sagen, ja.
Na.
Schade. Dann Stiller.
Ja, Stiller ist drin.
Ja.
Der 93,5. Ich glaube, Karasor hat 90 oder so. Also auch
Kannst du mal
sehr
gar nicht
hoch, aber.
denken. Man denkt immer so, Stiller spielt die Risikopässe und Karasor nur die Querpässe.
Aber Stiller spielt gar nicht so viel Kranke. Also, der hat auch nicht so viel Assist. Der hat noch nicht so. Also, er spielt schon gute Pässe, aber nicht so viel, dass da so viele nicht ankommen. Also,
Absolut.
versucht irgendwie risikoreiche
Der war
Pässe
doch
zu spielen.
führig, Alter. Da träume ich bis heute noch von. Der war so toll.
Ja.
Welche zwei fehlen uns denn noch?
Die müsste, also könnte man eigentlich easy wissen, aber wenn es euch jetzt nicht auf der Zunge liegt, dann sage
Dann
ich's.
sage ich noch Mats Hummels.
Nee.
Schade.
Dayot Upamecano ist Platz 2 mit
Hätte ich niemals gedacht.
95,38 und Granit Xhaka auf Platz 6
Ja,
mit
okay, Schaka hätte
93.
nicht drauf kommen können.
Der spielt
Yes,
einfach
Sir.
so
Hätte ich ihn
viele
niemals
Pässe.
genannt.
Wer spielt?
Ja, Xhaka spielt einfach so krank viele Pässe. Selbst wenn da mal einer daneben geht, dann gleicht er den halt wieder mit 10 anderen Pässen aus.
Ja, gut, aber. Ich glaube, je mehr man spielt, desto schwieriger ist es, sie so hochzuhalten, oder? Weiß gar nicht.
Bei
Aber natürlich
Leverkusen
ist
ist
das
das nicht
egal.
schwer.
Der
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist ja, je mehr Volumen du drinne hast, desto leichter ist die zu boosten, wenn du einfach viele spielst, die easy sind.
Ja, das schon. Ja, wenn du nur so Easy Pässe spielst, ja. Aber sonst allgemein, wenn man irgendwie Sachen hat, wo wie KD zum Beispiel, wenn du Level 1000 bist, in irgendeinem COD, dann die irgendwie hochzubekommen, dauert einfach 30 Jahre und am Anfang
Als
kannst du ja.
Argument, ja.
Okay, dann 4 aus Top 8 mit der Laufdistanz.
Oh
Leonard
nein.
Bellone.
Ja, ist Platz 2.
Scheiße. Mann. Oh, Granit
Ja, Platz 1.
Hätte ich auch gesagt.
2 noch.
Und das kriegen wir hin, Baul. Ich nehme noch. Oh, er läuft noch viel.
Oh, da sind so viele Luschen dabei, da bin ich mir sicher.
Die Leute, die zuhören, rasten jetzt aus, weil ihr was seid.
Ich sag Karasor.
Nee, ist leider nicht richtig.
Scheiße.
Aber ist echt schwer, also Laufdistanz ist schon.
Ah, ich nenne meinen Lieblingsnamen in der Kategorie Elias Giri.
Nee, leider auch nicht.
Leider zu wenig gespielt, sonst wäre der Safe dabei. Keine Ahnung.
Ja, dann noch.
Palacios?
Nee, auch nicht. Da löse ich mal auf hier, ne? Platz 3 ist Grimaldo, Platz 4 Weigl, Platz 5 Eggestein, Platz 6 Rex Bitschei, Platz 7 Raum und Platz 8 Patrick Mainka.
Den einzigen, wo er hätte noch drauf kommen können, ist Weigl.
Digga, Mainka als Innenverteidiger.
Ja, gut, ja, Eggestein ist auch, der spielt halt immer 90 Minuten, aber sonst.
Ja, wenn ihr mal Heidenheim Einzelspiele schaut, so ab der 80. Minute sieht Mainka aus, als wird er gleich auf dem Platz krepieren. Der ist dann einfach mal tot. Das macht schon Sinn mit der Distanz.
Ich denke, man, der ist nicht fit, wenn man sieht, obwohl läuft er einfach am meisten.
Ich wollte gerade sagen, der wird einen Grund und Boden laufen.
Ja. Okay, dann letzte Frage noch. Wieder 4 aus 8. Top 8 Spieler mit den meisten Sprints. Wie viele Sprints sie jetzt schon angezogen haben, da wieder die besten 4. Random. Du bist random.
Brimpong.
Ja, ist Platz 1.
Sané.
Ja, ist Platz 6. Der Frimpong hat über 110 Sprints mehr als Sané. Frank. Davis ist nicht dabei, ne?
RIP.
Das ist überraschend. Boah, schwierig. Ich würde trotzdem nicht so viele Spiele gemacht. Ich würde trotzdem Daniel Malen sagen.
Nee, auch nicht.
Guter Call. Grimaldo, komm.
Nee, auch nicht. Paul, hast du noch einen?
Dingchi.
Ja, Platz 8. Dingchi, Platz 2 ist einfach Tim Kleindienst.
Ja.
Mit fast 500 Sprints.
Völlig random.
Ja. Platz 3 teilt sich Florian Würz mit Takuma Asano. Platz 5 ist Mitchell Weiser. Platz 6 ist Biro Sané. Platz 7 noch Frank Honorat.
Ja, Honorat hätte man wissen können. Weil am Anfang der Saison habe ich noch mal gesagt, das ist einer, der macht die meisten intensiven Sprints, aber ansonsten übelst random.
Ja.
Ja, Weiser hat, glaube ich, auch die meiste Laufdistanz bei Bremen, so, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Crazy.
Ja, eine Maschine. Crazy, hat er gut gemacht, ist okay, bekommt eine 2 minus.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war okay, ich bin zufrieden.
Ja. Wisst ihr, wer keine 2 minus bekommt?
SV Darmstadt. Nee.
Vollkommen richtig, der SV Darmstadt 98, die auch unsere erste Mannschaft ist. Wie eben bereits zu Beginn gesagt, wird es heute darum gehen, wir werden die, ja, ich sag mal, schlechtesten neuen Mannschaften der Bundesliga analysieren. Ähnlich wie wir es in der Saisonvorbereitung schon gemacht haben. Wir werden dann so ein bisschen auf die Startelf eingehen, euch einen Geheimtipp geben, 3 Kaufempfehlungen, so wie ihr es gerne habt. Ein bisschen, ja, Name-Dropping, was man ja immer gerne in so Podcasts hört. Deswegen, da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Und ich starte mit dem SV Darmstadt 98. Ich habe ja schon ein Video zu ihnen hochgeladen, vor 2-3 Tagen, ein Kadercheck. Da habe ich schon relativ viel erzählt gehabt. Ich glaube, du kannst Darmstadt-Saison eigentlich perfekt zusammenfassen, wenn du dir das Torverhältnis anschaust. Die meisten Tore in der Bundesliga kassiert mit 41 und dabei 20 Tore selber geschossen, was echt tatsächlich gar kein so schlechter Wert ist. Aber die 41 Gegentore ist halt wirklich so dermaßen kacke. Also da kannst du noch so viele Tore machen. Es ist unmöglich gefühlt, das zu kompensieren. Als Beispiel Köln und Mainz, die jetzt die direkten Konkurrenten sind, haben jeweils nur 28 Tore kassiert und dementsprechend 13 weniger. Und das fasst für mich, wie gesagt, rein spielerisch perfekt die Saison zusammen. Ich habe so ein bisschen Paderborn-Vibes, als die vor 3-4 Jahren mal in der Bundesliga waren oder das letzte Mal in der Bundesliga waren, damals noch unter Steffen Baumgart, haben die recht ähnlich gespielt, super intensiv, in Heimspielen echt auch teilweise sehr entertainen, können Mannschaften auch mal ärgern, wie jetzt zum Beispiel auch am letzten Spieltag Hoffenheim. Und ja, es ist aber einfach nicht wirklich interessant, auch für Kickbase und auch für die, was die Bundesliga angeht. Ich mache da direkt Buh dabei die Fische. Fisch. Ich muss immer an Fisch denken, wenn ich das sage, weil Jakob mich da immer verarscht, aber egal. das muss ich jetzt kurz, sonst bleibt das die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich kann das nicht sagen, ne? Ich sage auch immer Tisch.
Ja,
Fisch.
Das ist einfach ein Sprachfehler.
Ich kann das nicht. Ja, wenn jemand Tösch sagt, ich kann das immer, das hört so wie, bei mir wie so ein Ö an.
Tisch. Ja, was für Tösch, Mann.
Tisch.
Wer sagt denn Tösch? Tösch? Tösch.
Vor allem
Tösch. Ihr, jeder, der das normal richtig ausspricht, Tisch. Sagt Tösch.
Tisch.
Ja, Tisch.
Ach, Tisch. Ja.
Fisch.
Mach weiter mit Darmstadt, das ist ja wirklich. Weiter
mit Darmstadt. Nee, es ist einfach auch genau das, spiegelt so perfekt auch die Kickbase-Saison wieder. Es ist unglaublich viel Rotation in diesem Kader. Also, auch wenn ihr jetzt auf Liga-Insider geht und euch die, ja, ihr seht ja mal diese kleinen Balken unterhalb der Spieler. Es gibt ganz, ganz wenige Konstanten in diesem Spiel oder in diesem Team, weil die Leute ständig verletzt sind oder in der Abwehr gefühlt jedes zweite Spiel jemand rot gesperrt ist. Hat natürlich auch seine taktischen Hintergründe. Die haben zumindest, was meine Wahrnehmung angeht und auch wenn man so ein bisschen die Statistiken ansieht, eine der schlechtesten Abstimmungen in der Abwehrkette. Und das war das, was Darmstadt letztes Jahr in der zweiten Liga wahnsinnig stark gemacht hat. Die haben wirklich einen tollen Verbund da hinten drin gehabt. Ja, die ganzen Spieler sind halt weggewechselt und jetzt spielt man da konstant gefühlt mit neuen Innenverteidigern, hat jedes Spiel eine andere Konstellation und genau dadurch öffnen sich unglaublich viele Räume. Es mussten oftmals auch Notbremsen gezogen werden und das erklärt auch diese wahnsinnig vielen Gegentore. Also der Kader gibt schon ein bisschen mehr her als das, was sie jetzt gerade oder was sie bisher gespielt haben. Die kriegen es aber wirklich überhaupt nicht auf den Platz. Und ja, deswegen, es ist einfach es ist eine reine Baustelle und als Aufsteiger in der Bundesliga, wo du sowieso nicht das größte Eigenkapital hast, ist es generell schon schwer, da überhaupt drinnen zu bleiben. Und wenn du dann noch so viel Rotation auf so vielen verschiedenen Positionen hast, kaum Konstanten, außer den genannten Tim Skarke, der gefühlt jedes Saisonspiel bisher gemacht hat, dann ist das natürlich schwierig und deswegen sage ich auch direkt meine Prediction für Darmstadt, direkter Abstieg, ob sie jetzt 17. werden oder 18., das werden wir sehen. Stand jetzt ist das für mich die mit Abstand schlechteste Mannschaft der Bundesliga, zumindest was, ja, was Konstanz an Punkten angeht. Also ich sehe da einfach nicht, dass die mal über 2-3 Spiele konstant nicht verlieren, das ist für mich gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit und das war das, was ich vor der Saison so ein bisschen erwartet habe, dass sie das eben können, gerade in Heimspielen. Ja, ist einfach nicht der Fall. Vielleicht, wenn sie es jetzt endlich mal schaffen, eine anständige Dreierkette zu etablieren, die auch mal mehr als 2 Spiele in Folge zusammen machen kann, kann es eventuell wieder ein bisschen bergauf gehen. Sehe ich aber ehrlicherweise nicht. Deswegen kommen wir direkt zu meinen Kaufempfehlungen. Tim Skarke, klare Kiste. Für mich der beste Spieler bei Darmstadt. Und den kann man sich auch reinstellen, weil sie eben trotzdem teilweise echt ja, akzeptablen Offensivfußball spielen. Ist er einfach der Mann, der da vorne die Dinger wegmacht und immer wieder Torgefahr mit sich bringt. Schuhen mit 9,4 Millionen Marktwert ist in Ordnung, ist ein, ja, so ein Bang-Average-Bundesliga-Torhüter und das zeigt sich auch in Kickbase knapp unterhalb vom 100er-Average. Und den letzten Spieler, den ich hier bei den Kaufempfehlungen dabei habe, ist Matze Bader, der mir eigentlich so gut gefällt. Also ich habe den jetzt schon 2-3 Mal in der Saison, habe ihn jetzt auch wieder abgegeben vor ein paar Wochen. Ich finde den eigentlich richtig gut und ich glaube, es klingt jetzt voll übertrieben, aber legit, das ist ein Mini-Rafa Guerrero, was den Spielstil angeht. Unfassbar viel am Laufen, holt sich viele Pässe, viele kleine Pässe, kleine Bewegungen, initiiert offensive ja, Aktionen. Ich finde den echt cool. Also Matze Bader ist für mich jemand, den man da echt auf dem Schirm haben sollte. Kostet auch nur 1,6 Millionen. Das ist für mich so ein kleiner Once-to-Watch für die Rückrunde. Dafür muss Darmstadt aber gut spielen, weil ich halt nicht sehe. Und den letzten Spieler, den ich euch mitgebracht habe, als Geheimtipp ist Nürnberger. Wenn man sich da auch mal so ein bisschen die Statistiken ansieht, der ist in allen Offensivstatistiken teilweise in Top 20, Top 10% Perzentilen, was Schüsse zum Beispiel angeht, was Nicht-Elfmeter-Tore angeht, schusserzeugende Aktionen sogar Top 6%. Also der ist offensiv extrem gut. Vom Augenschein her nimmt er sich unglaublich viele Schussaktionen, zieht immer ab, wenn er die Chance hat. Ist, was das Passspiel auch angeht, auf jeden Fall einer der besseren Spieler. Defensiv halt nicht zu gebrauchen, aber gerade auf der Schiene echt nicht verkehrt. Das ist so mein kleiner Geheimtipp, den ich zusammen mit Matze Bader für die Rückrunde auf dem Zettel haben würde. Aber insgesamt ist Darmstadt für mich eher eine, ja, eine No-Zone.
Ja, was sagst du zu Kempe?
Wenn er konstant spielen würde, fände ich ihn nicht verkehrt, weil er einfach der Allesmacher ist. Ja. Aber boah, ich habe also, wenn ich einen Spieler von Darmstadt habe, dann muss der einfach jedes Spiel machen. Bei Kempe ist es so, selbst eine Abstinenz von Melem spielt er nicht konstant und dann habe ich da keinen Bock drauf. Deswegen, den kann man mit Sicherheit noch irgendwie erwähnen, aber der ist ja nicht mal jetzt, wo Melem nicht da ist, gesetzt und dann will ich den auch nicht haben.
Ja, du sagst ja, es schon, Melem ist ja auch so der Hauptgrund, warum da so ein bisschen die Stabilität auch verloren gegangen ist. Und du kannst dann Kempe als, wie du es schon sagst, Allesmacher nicht mit Mannschaften, mit denen man sich da unten eben messen will, vergleichen, wo ein, weiß ich nicht, ein Stöger, ein Beste und so weiter rumlaufen, dann ja, ist Kempe natürlich, also zumindest was ich von den Darmstädtern und auch von ihm gesehen habe, jetzt nicht auf deren Level.
Empe fehlt für das Spiel, was Darmstadt jetzt in der Bundesliga zeigen müsste, die Athletik. Also du musst halt auch Umschaltsituationen gut lösen können und Kempe ist halt eher ein Panzer.
Ja.
Oder zumindest Athletik hat Stöger ja auch nicht. Das ist ja auch eine Ente.
Ja, aber für Stöger spielt tendenziell eher den Deepline-Playmaker und Kempe ist eher der Zehner. Stöger kannst du auch in der Bundesliga relativ effektiv spielen. Kempe bräuchtest du einfach viel mehr Spieldominanz und es gibt ganz wenige Spiele, wo Darmstadt wirklich mal dominant spielt und das ist das große Problem. An sich ja, Stöger hat auch null Athletik gefühlt, aber der spielt halt eine andere Position. Bei Kempe, der ist so offensiv teilweise, da fehlt mir einfach die Dynamik.
Ja, Kempe könnte man vielleicht ein bisschen mit Dux vergleichen, so vom Spielstil. Auch so Allesmacher, sehr offensiv und halt auch eher so, ja, entweder mit dem einen Touch funktioniert es oder es funktioniert halt nicht, ne?
Ja, kann man tatsächlich ganz gut vergleichen. Ich dachte zuerst, what the fuck, aber echt tatsächlich gar kein so verkehrter Vergleich.
Dann hat es mal interessiert, weil er am Anfang gesetzt, oder nicht ganz am Anfang, aber so mittendrin mal gesetzt war und auch Assist, Elfmeter gemacht hat und allgemein gut gepunktet hat. Ach, dass er jetzt auf einmal gar keine Rolle mehr spielt oder so, aber
ja, macht ja Sinn, was ihr jetzt gesagt habt. Ne? Nicht schlecht nach Standards und der schießt halt alle Standards. Also das kann schon sich auch auszahlen, ja, aber wie gut, gesagt.
Der spielt halt einfach nicht, dann macht er.
Ja, das ist nämlich das Problem. Wenn ich wüsste, dass er spielt, wäre der für mich auch Safe Call eine klare Empfehlung.
Ja.
Dann bei Dwayne Nürnberger noch interessanter, weil er dann die Standards teilweise schießt.
Damn.
Krass. Ich auch krank.
Overpay. Overpay.
Ja. Wir müssen halt Tempo ein bisschen anziehen, wir haben ja eine Menge vor.
Ja, das stimmt. Dann mache ich weiter mit Platz 17. Und zwar den ersten FC Kölle, die ein Torverhältnis von 10 zu 28 haben. Also nicht so viele Tore kassiert, aber auch nur 10 gemacht. Das ist deutlich weniger als Darmstadt sogar. Das ist das größte Problem bei Köln, dass denen nicht unbedingt der Stürmer fehlt. Mit Selke, einer, der sehr viel investiert und normal eigentlich die Saison schon recht gut spielt. Aber er bekommt halt einfach nichts. Also hängt sehr, sehr oft in der Luft und dann sehr schwer für ihn, irgendwas draus zu machen. Aber wenn es dann nach vorne ein bisschen besser läuft, dann ist man mit Selke eigentlich relativ gut aufgestellt für den 17. Platz zumindest. Natürlich ist dann die Tiefe auch wieder ein Fragezeichen da. Wenn Selke sich verletzt, dann schaut es schlecht aus, aber das kann man als Köln jetzt halt nicht anders machen, das muss man so nehmen. Deswegen ist da so eine kleine Frage, wie Selke weitermacht oder wie es da wird mit dem. Aber wenn man ihn hat, glaube ich, kann man ihn noch weiter halten und erstmal schauen, was der neue Trainer bringt. Die aktuelle Startelf ist bei Köln auch zumindest in der Innenverteidigung und im Tor schon mal sehr sicher. Die Außenverteidiger fängt es dann schon mal an, wo man nicht immer so ganz weiß, was gespielt wird. Paccarada ist gerade noch angeschlagen, der aber auch nicht gesetzt war. Dann hat Baumgart Heinz spielen lassen, der eher defensiv dann war und in der Dreierkette dann ein bisschen zu mehr agiert hat. Auf der anderen Seite schaut es auch nicht besser aus mit Carstensen und Schmitz. Da weiß man auch nicht so recht, wer spielt. Hat man immerhin die Dauerbrenner mit Ljubicic und Martell, die in der Mitte da gesetzt sind, die auch ganz cool sind. Vor allem Martell hatten wir auch schon in der letzten Episode erwähnt. Der macht immer seine 40, 50 Punkte und bei Ausrutschern auch mal die 90. Deswegen ist der ganz cool. Dann hat man noch Selke, wie gesagt, der einzige gute Stürmer. Der muss spielen. Thielmann ist auch noch so ein Liebling von Baumgart gewesen, der auch immer alles reinwirft. Deswegen muss der eigentlich auch immer spielen. Und dann hat man noch so zwei Fragezeichen mit Kainz, der normalerweise gesetzt war und eigentlich auch spielen müsste, weil er der beste Spieler da ist. Aber irgendwas scheint da vorgefallen zu sein oder irgendwas passt da gerade nicht. Deswegen war nicht so gesetzt. Zumindest unter Baumgart, der jetzt weg ist. Deswegen muss man das auch mal beobachten. Und dann hat man noch die 10er-Position, je nachdem, ob keins dann auf die 10 rutscht mit Uth oder Waldschmidt. Ich beide ganz cool finde, aber bringt einen nichts, weil man nicht weiß, wer das spielt. Deswegen ist auch ein bisschen blöd. Aber wenn man wüsste, wer sicher spielt, dann sind das beide coole Spieler, die ich mir sogar auch kaufen würde und beim richtigen Matchup mal aufstellen würde. Die Punkte in Kickbase allgemein waren jetzt nicht so überragend, aber ich sehe sie in der Rückrunde oder noch den 17. Spieltag mit inkludiert, ähnlich wie in der Hinrunde. Also ich sehe das nicht eine große Explosion, ein bisschen bessere Punkte, aber nicht allzu viel. Sind Platz 16 bei den Kickbase-Punkten, also genauso wie in der Tabelle ungefähr. Platz 17 ist Mainz, die nehmen sich nicht viel, deswegen ist es auch nicht so, dass sie in Kickbase unbedingt besser sind, als die Tabelle sagt. Deswegen würde ich da eher die Finger davon lassen. Meine Prediction für diesen ist Platz 16, also Relegation, vielleicht halten sie sich dann noch in der Liga. wer Platz 17 sein soll neben Darmstadt, die auf Platz 18 sind, wie Tobi schon meinte, da gehe ich mit. Keine Ahnung, aber ich denke einfach, dass Köln vielleicht Platz 16 noch irgendwie schafft. Mal schauen, ob das was wird. Dann habe ich auch natürlich drei Kaufempfehlungen. Zum einen Jabot, Pauls Liebling, mit aktuell nur einem 72er Schnitt, aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Der war jetzt gesperrt, deswegen kostet er auch nur 8,7 Millionen. Also das sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Dann Martell, den ich auch schon gerade erwähnt habe, 66er Schnitt, 10 Millionen, der spielt immer, der macht immer seine Punkte. Wenn Köln sich ein bisschen fängt, dann macht er seinen 70-80er Schnitt und das ist dann sehr cool für die 10 Millionen. Und dann den eben auch noch kurz erwähnten Kainz mit einem 61er Schnitt für 7,8 Millionen. Bei Kainz, finde ich, muss man den Gamble einfach eingehen. Ich würde da jetzt nicht groß overpayen, aber für den Marktwert, der hat einfach so viel Potenzial, hat man ja auch die letzte Saison schon gesehen. Und jetzt nach dem Trainerwechsel, vielleicht ist er da wieder gesetzt. Der macht auch alles, das ist so ein Allesmacher, was wir gerade schon erwähnt haben. Wie Best und Stöger, nicht ganz auf dem Niveau, aber schon ein sehr, sehr gutes Niveau. Deswegen würde ich mir den auf jeden Fall auch mal einpacken. Und als kleinen Geheimtipp habe ich eine allgemeine Empfehlung, dass man sich jetzt in der momentanen Phase günstige Stammspieler oder auch zweite Reihe-Spieler von Köln ruhig mal holen kann. Also auch Uth und Waldschmidt, wo ich gerade meinte, dass ich die nicht aufstellen würde, wenn ich nicht weiß, wer spielt. Aber holen würde ich sie mir auf jeden Fall trotzdem jetzt mal und einfach mal abwarten, was der neue Trainer bringt. Dann kann man sich sehr gut bei transfermarkt.de, hier keine Werbung, aber da kann man sehr gut nachschauen, wo der Trainer davor war, bei welchen Mannschaften, was für Systeme die gespielt haben, welche Spieler gut unter dem performt haben. Und dann kann man da auch ein bisschen Referenz ziehen und vergleichen. Und vielleicht hat man dann den einen oder anderen Rohdiamant, der wie zum Beispiel Waldschmidt, der dann auf einmal gesetzt ist, weil der Trainer solche Spieler liebt und dann auch ganz gut punktet. Deswegen würde ich mir mal die Spieler einpacken, wenn man Platz vor allen hat und Geld hat. Und einfach mal abwarten, was der Trainer so bringt. Und dann kann man da vielleicht mal wieder einen Kainz sehen, der einen 70-80er Schnitt fährt und immer spielt. Die letzte Saison, dann macht es mich auch wieder mehr Spaß. Und Pauls Papa hat dann auch wieder mehr Freude an der Bundesliga.
Ich sagte, der hat dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß am Fußball generell. Wenn Köln scheiße ist, dann ist alles scheiße.
Perfekt. Hat mehr Spaß am Leben dann.
Ja, aber ich finde, du hast trotzdem schon gut zusammengefasst, dass halt bei Köln ganz, ganz viel jetzt abhängig ist, allein von der Startelf vom neuen Trainer. Also, dass man das halt erstmal abwarten muss. Ansonsten, wenn man davon ausgeht, dass Köln genauso eine Rückrunde spielt wie die Hinrunde, dann sind, glaube ich, kaum Spieler außer die Innenverteidigung wirklich groß empfehlenswert.
Ja.
Ich habe bei Köln auch eine ganz klare Meinung. Mir ist am Ende vollkommen Latte, was da für ein Trainer kommt. Ich würde dann nur Hübers, Chabon, Martell kaufen. Alles andere kann man in die Tonne treten.
War Kainz auch?
Ja, voll, also Kainz habe ich mich jetzt verbrannt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hatte ihn nie gehabt, aber ich hab so oft gedacht, ey, komm, der kommt wieder. Aber das ist halt, keine Ahnung, Köln ist so Freiburg in Scheiße und die machen keine Tore. Und wenn Kainz dann wirklich halt legit nur über Elfmeter-Tore kommt, weil alles, der bringt ja sonst nichts. Der macht keine Rohpunkte, der macht nichts. Warum? Ich würde dann nicht mal die 8 Millionen wert. Also, keine Ahnung, ich sehe da nichts. Und defensiv sind sie echt cool. Hübers, Chabot sind super Innenverteidigung. Martell ist einer der besten Sechser der Liga. Die drei finde ich echt stabil. Kann man auf jeden Fall kaufen. Aber alles andere bleibe ich wirklich vollkommen von weg.
Ja, kann man sagen. Ich finde Kainz noch momentan ganz cool.
Weil er eben 8 Millionen kostet. Die Ligen sind noch gut leer. Sag ich so absolut zu sagen. Kainz ist es nicht. Ist ja auch affig, aber ich weiß nicht, von der Tendenz her.
Ja, irgendwas hat er nicht gestimmt mit Baumgart und Kainz, scheinbar, dass er dann auf einmal nicht mehr gespielt hat, obwohl der jetzt nicht so schlecht war im Gegensatz zu den anderen. Deswegen.
Also, es sprengt jetzt den Rahmen. Er passt halt einfach nicht ins System. Also,
ja, man weiß ja nicht, welches System sie spielen.
Ja, es gibt kein System mit dem Kader, wo ich Kainz nicht gut ja, okay. sehe. Du brauchst du kannst den entweder. Also eigentlich ist er für mich kein, wo er jetzt spielt, so ein inverser Flügelspieler. Das funktioniert nur, wenn du Paquerada spielst, dass er halt einschieben kann und Paquerada die Breite gibt. Dann hast du aber nicht den passenden Rechtsverteidiger dazu, weil du eher jemanden bräuchst, der dann defensiv einschiebt. Das hast du nicht. Und wenn du ihn zentral spielst, brauchst du starke Flügel. Und Thiemann und Meiner sind es halt einfach nicht. Das wären gute Zweitligaspieler, aber In die Bundesliga reicht es für mich nicht.
Ja, du hast auch kein System Full bei front. Stuttgart gesehen für Wagnumann und Mittelstädt.
Also. Ich wollte gerade sagen, das sind ja nur meine Gedanken. Ich habe dieses Jahr mehr als einmal daneben gelegen. Also am Ende.
Herr Kilian, Rechtsverteidiger. Wollt auftauchen.
Ich wollte es nicht sagen, aber ja.
Machen wir weiter. Ich würde aber trotzdem mal vorschlagen, in Anbetracht der Zeit, dass Tobi, dass du vielleicht erstmal deine Vereine machst, bevor wir am Ende unter Druck geraten.
Nö, mach nur. Mach einen Verein, das ist dann mache ich direkt den nächsten und dann bin ich vor halb nochmal dran, das passt.
Okay, dann fange ich mit dem FSV Mainz 05 an, die ja auch eben nur einen Platz vor Köln stehen und ich kümmere mich auch direkt um die Startelf. Und zwar wird ja Zentner wieder zurückkommen und da der gerade nur bei 4 Millionen liegt, ist es, glaube ich, ein relativer No-Brainer, egal bei welcher Mannschaft. In den letzten Jahren oft 80er, mindestens 90er Schnitt für 4 Millionen, besonders wenn die Liga resettet wird, ein absoluter Stil. Dann in der Innenverteidigung stehen bei Liga Insider jetzt Fernandes, Vandenberg und Cassie drin. Im Mittelfeld ist noch so ein Swap zwischen Barrero und Chor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chor oder Barrero einer von beiden auf der Bank sitzt und sehe Chor tendenziell vielleicht sogar eher in der Innenverteidigung. Also ich schätze, dass einer von den dreien noch rausrotieren wird und wenn, würde ich mich da für Cassie entscheiden, dass Fernandes den linken Innenverteidiger macht, Vandenberg den rechten und Chor zentral. Das haben sie oft gespielt in der Saison und allein das Bild, einen Chor auf der Bank zu sehen, irgendwie passt das nicht in meinen Kopf rein. Deswegen wäre das so mein Call dazu. Über die Außenbahn ist eigentlich alles safe. Wittmer und Vene sollten da auch weiterspielen. Dann eben im Mittelfeld Kraus und Barrero als Zweikampfmonster, die unten im Abstiegskampf von großer Bedeutung sind. Vorne Gruder, das große Talent der jetzigen Saison, der sich mit reingespielt hat, sollte auch safe spielen. Und eben dann auch der Comeback-Kandidat mit Burkhardt, der ja, ich glaube, erst kurzfristig den Vertrag noch längerfristig verlängert hat. Ja, sind jetzt beides Spieler vom 16. Platz in der Bundesliga mit echt schlechten Durchschnittspunkten. Also muss man sich überlegen, ob das alles so Sinn macht. Und dann vorne Onisivo Ajorg, keine Ahnung, wer da spielen soll. Bin ich ganz ehrlich, ich habe mir einfach aufgeschrieben, Onisivo/Ajorg gegnerabhängig. Ich glaube nicht, dass sich da einer fest durchsetzen wird, sondern je nach Spielsituation da entschieden wird. Und ja, um zu meinen drei Kaufempfehlungen zu kommen, ich würde auf jeden Fall Vandenberg empfehlen. Der hat am Ende der Hinrunde wirklich mit die besten Punkte gemacht. Durchschnittlich super stark gespielt, viele grüne Balken geholt und mit 10,7 zwar schon einigermaßen teuer und auch so an der Grenze, wo ich sage, okay, ist mir ein Mainzer in der Form jetzt wirklich so viel wert, aber auf jeden Fall der, wo man sich am meisten drauf verlassen kann. Direkt danach eben auch Fernandes, der auch mit einigen Standards noch dazu glänzt und eben mit einer ähnlichen Konstanz einfach auf dem Platz. Und ja, wie schon erwähnt, Zentner für 4 Millionen, egal in welcher Liga, macht für mich auf jeden Fall Sinn. Wenn nicht sogar in einer kompletten Seasonal-Liga als zweiter Torwart in Spielen gegen, weiß ich nicht, Leverkusen, Bayern, Stuttgart oder so. Dann mein kleiner Geheimtipp, ja, Hanche Olsen wird auch noch zurückkommen, um die Innenverteidigung noch ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Gerade nur 500.000 wert. Ist schwierig jetzt direkt vorauszusehen, was der neue Trainer mit ihm macht, ob er mit eine Rolle spielen wird in der Innenverteidigung. Aber auch er war auch besonders in der letzten Saison einer der besten Punkter bei Mainz. Den muss man auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben. Und zu meiner Prediction noch am Ende. Ich habe geschrieben, wird alles nicht besser. Also es wird irgendwas 15 bis 17, irgendwas um den Dreh wird da am Ende rausspringen. Ich sehe bei Mainz einfach nicht viel besser. Die haben zwar viele coole Spiele gezeigt, auch vor Ende der Hinrunde, aber da hat einfach irgendwie immer so die Kaltschnäuzigkeit gefehlt und teilweise auch das Glück, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass es für Mainz wirklich weiter nach oben geht. Und ja, Hoffnung ist vielleicht, dass alle mittlerweile fit sind, wie eben auch gesagt, ein Hanche Olsen kommt zurück. Ein Chor kommt auch zurück und deswegen sind zumindest alle fit und man kann aus den Vollen schöpfen. Aber für mich geht das nicht weiter nach oben. Nächsten Gegner sind jetzt Wolfsburg, Union und Eintracht. Also ja, relativ durchschnittliches Anfangsprogramm könnte man vielleicht drauf setzen, aber ja, Mainz, ähnlich wie Darmstadt und Köln, eher so Mannschaften, wo ich von wegbleiben würde.
Bin ich, glaube ich, auch dabei. Ich glaube nicht, dass Chor in die Startformation zurückkehrt.
Das ist mein
Vor allem
Kramer.
nicht jetzt.
Das ist mein Kramer von Mainz.
Ja. Vor allem nicht in die Innenverteidigung. Das war, glaube ich, immer nur aus der Not heraus. Jetzt hat die Position, wo der eigentlich spielen sollte, ist ja Kraus logischerweise jetzt gerade gesetzt. Und er macht es auch meiner Ansicht nach sehr gut. Deswegen, ich glaube, ich Chor da erstmal raus. Ich finde die Abwehrsituation extrem interessant. Weil eigentlich haben wir wieder so das klassische Bild. Eigentlich ergibt sich langsam wieder so eine Startformation, wo wir immer wieder sagen, Mainz ist eine passable Lückenfüllermannschaft. Ich glaube, die Abwehrsituation wird nochmal richtig interessant. Und Hanko Olsen ist so gut, wenn der fit ist, wird er auch spielen. Und dann, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Kassi rausgeht. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass Pfannenberg rausgeht und dann wird Fernandes wieder rausgehen. Und eigentlich funktioniert das nicht, weil der ist auch so gut und bringt dir vor allem in den, wie du eben schon gesagt hast, in den Standardsituationen so viel. Ich glaube, das wird nochmal ein sehr, sehr spannendes Duell, weil Hanko Olsen eigentlich spielen muss. Aber keine Ahnung, ich sehe da tatsächlich weder Pfannenberg noch Cassie draußen. Heißt, Fernandes wird da wieder auf die Bank weichen müssen, wenn Hanko Olsen irgendwann wieder bei 100% ist. Ich meine, er war ja auch 6 Monate raus, so gefühlt. Wird ein gutes Stückchen dauern, bis der fit ist, aber ja, das wird nochmal kritisch.
Ja.
Ich glaube, muss man auch erstmal schauen, wie fit er jetzt wird, wie schnell er fit wird und dann, ob überhaupt jeder fit bleibt. Aber wenn, wie du schon gesagt hast, wenn jeder bei 100% ist und auch länger mal fit sind, dann könnte es eng werden, allgemein in der Verteidigung. Vielleicht noch zu Mainz allgemein. Also, ich gehe auch mit, was Paul gesagt hat, aber ich finde sie allgemein für Kickbase und auch für die Bundesliga Tendenz schon ein bisschen nach oben. Also, ich sehe die schon so 2, 3 Plätze höher, dass sie jetzt ein bisschen mehr gewinnen. Wenn endlich mal der Bann gebrochen wird, dass sie auch Tore schießen aus ihren Chancen. Da finde ich sie schon ein gutes Stück besser als Darmstadt und Köln.
Ich habe genau denselben Gedanken auch gehabt und dann habe ich mir die Tabelle geöffnet und dachte mir so, ja, aber wen sollen die noch einholen? Also ich finde sie besser als Union. Ich glaube auch, also bei Union ist jetzt so, ja, kann man da überhaupt von einem positiven Trend sprechen? Ich glaube es eher nicht. Minimale Verbesserung. Bei Mainz sehe ich wirklich auch wie Jakob die Spielansätze, die echt nicht verkehrt sind. Und ich glaube, dass die auch besser sein werden als Union. Also damit würde ich sie am Ende auf Platz 15 schätzen, also einen Platz vor Relegation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bochum, Bremen, Gladbach, Augsburg und so weiter einholen. Ja, keine Ahnung. Also marginale Verbesserungen, aber ich glaube tatsächlich, dass die dieses Jahr gar nicht so doll vom Abstiegskampf wegkommen werden.
Ja, kann man schlecht sagen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Mainz irgendwie mal wieder so eine 4-5-Siegesserie startet, wie die letzten Saisons auch. Oder die eine Saison, wo sie auch 18. waren, die Hinrunde und nichts geholt haben und auch in der Rückrunde alles gewonnen haben, gefühlt. Also bei Mainz ist es immer, ist alles drin, finde ich. Und man sieht, also es ist nicht so ausgeschlossen, weil man, wie du auch schon gesagt hast, eben gute Spielansätze sieht und auch die Statistiken ja gut für Mainz bei vielen Spielen schon zeigt.
Definitiv. Also haben wir eben auch gelernt, Zweikämpfe und Verteidigung ist ja bei Mainz definitiv nicht das Problem, sondern wirklich die Offensive. Nach Köln ja die zweitschlechteste Offensive der Liga. Aber, boah, keine Ahnung. Gruda ist da für mich so ein Lichtblick, aber Gruda ist auch kein Scoring-Spieler. Der öffnet halt viele Räume und kreiert recht viel, aber ich meine, das ist seine erste richtige Profisaison so wirklich auf der großen Bühne. Das heißt, der wird da auch noch seine Zeit brauchen, um da. Ja, der wird die Saison brauchen, um auch scoringmäßig halt viel beizutragen. Deswegen, ich sehe da auch wenig Gefahr. Bei den Wingbacks sowieso nicht mit Mvehno und Widmer. Die sind definitiv eher defensiv belastet. Wird interessant, wenn es, wie du sagst, wie Jakob sagt, wenn es anfängt zu klicken offensiv, dann kann Mainz echt gar nicht so verkehrt sein. Auch mal so Streaks haben, 3, 4 Spiele ungeschlagen und so weiter. Ist bei Mainz alles möglich. Ich sehe da aber jetzt nicht so die Mega-Upside.
Yes, sir.
Yes.
Gut. Machen wir weiter mit der Mannschaft, die ich eben schon kurz angesprochen habe, nämlich Union Berlin, meine zweite Mannschaft für die heutige Episode. Ja, nachdem man mit, keine Ahnung, ich habe die Zahl sich rausgeschrieben, irgendwie 13 Spiele in Folge verloren hat zum Saisonbeginn, hat man sich jetzt minimal gefangen. Unter einem neuen Trainer konnte man immerhin ein Spiel gewinnen. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber, oder ich glaube zwei sogar, einmal gegen Köln, einmal gegen, was war das andere? Jetzt
Sekunde.
am letzten Spieltag gegen, ne, es war Köln, ne?
Es war Köln und davor gegen Gladbach am 14. Spieltag.
Stimmt, gegen Gladbach, ja, gegen Gladbach ist auch nicht so schwer. Nee, man konnte immerhin 2 Spiele gewinnen unter dem neuen Trainer. Tatsächlich ist aber das ausgeblieben, was Also ich meine, der Trainer sitzt 5 Spiele da, also wettbewerbsübergreifend. Jetzt darf man da auch nicht die Welt erwarten, aber es ist so ein bisschen das ausgeblieben, nämlich dass sich das Spielsystem auch anpasst, dass man einen anderen Fußball spielt, einen Fußball, den man unter Bielitzer halt erwartet hätte. Also viel mehr Ballbesitz, viel mehr Ballsicherheit, ein sorgfältiger Spielaufbau, der auch mehr, ja, mehr Ertrag am Ende hat. Das hatte ich bisher noch nicht wirklich gezeigt. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist so irre, ich habe Union gesucht in der Liga-Insider-Tabelle und dachte so, hä, war komplett lost. Die sind letztes Jahr 4. geworden. Es ist so krank, wie die jetzt quasi der Downfall von der letzten Saison auf diese. Ist einfach Wahnsinn.
Nochmal drauf
treten. Ich wollte gerade sagen, war rein in die Wunde. Jawohl, Abfahrt. Ja, für mich ist Union ganz, ganz schwer zu greifen, weil man im Kopf, man schaut sich diese Spiele an. Man hat so diesen dollen Recency-Bias aus der letzten Saison, dass diese Spiele einfach so viel mehr wert sein könnten, als sie es jetzt gerade sind. Es waren teilweise Spieler in Knochen, Döki und so weiter, waren über 25 Millionen wert. Ein Behrens war zu Saisonbeginn 20 Millionen wert. Ein Renault war letztes Jahr 22, 23 Millionen wert. Also ja, sowas geht, kann ja nicht einfach so aus dem Nichts verloren gehen. Ne? Also irgendwie muss da auch Potenzial sein, dass das irgendwie wieder zurückkommt. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es einfach nicht und ich glaube schon, dass sich das verbessern wird, aber ich muss auch selber von dem Gedanken wegkommen, dass Union sich wieder komplett fangen wird und auch wieder eine solide Mannschaft wird, weil das einfach dieses Jahr nicht da ist, da fehlt die Leichtigkeit und dementsprechend bleiben die für mich Kickbase-mäßig tendenziell eher uninteressant und definitiv auch in diesem, ja, niederfrequentiellen Kickbase-Punkte-Bereich. Wie gesagt, Kickbase-Gesamtpunkte stehen sie auf Tabellenplatz 18. Die schlechteste Mannschaft in ganz Kickbase mit 10.600 Punkten. Selbst Mainz hat 400 Punkte mehr, Köln hat 500 Punkte mehr. Und ja, das ist schon ein gutes Indiz dafür, dass man von Union auf jeden Fall tendenziell wegbleiben sollte. Um trotzdem ein paar Spieler zu nennen, die da interessant für mich wären, habe ich zum einen Frederik Rönno mit 10 Millionen. Ich weiß, Torhüter sucht man jetzt nicht unbedingt noch in Kickbase, aber da ist einfach die Upside riesig, weil er letztes Jahr jemand war, der unglaublich konstant geliefert hat. Aber dafür muss Union auch wenigstens ab und zu mal zu Null spielen. Weil auf der Linie kann er auf jeden Fall was. Aber wenn du wirklich immer verlierst und nie zu Null spielst, dann ist es halt einfach schwierig. Noch dazu Kevin Volland mit 11,2 Millionen. Der hat mir in den 4 Spielen unter Bielitzer sehr gut gefallen. Schießt jetzt noch dazu die Elfmeter. Also wenn man da offensiv was haben mag, dann ist es auf jeden Fall Kevin Volland. Und als letzten, ich habe vor dem Podcast ungefähr 15 Minuten investiert, um rauszufinden, wie man jetzt tatsächlich ausspricht, habe mich jetzt auf Diogo Leite entschieden, weil er ist zwar Portugiese, man spricht es aber trotzdem irgendwie Spanisch aus, ich raff's einfach nicht, dementsprechend Diogo Leite.
Ich habe gedacht, du meinst Knoche oder Knotschi.
Knotschi, ja. Knotschi. Nee, da hätte ich ja nur dich fragen müssen. Diogo Leite, weil wenn ein Spieler unter Bielitzer aufblühen kann, dann ist es Diogo Leite, weil er einfach genau dieser Spielertyp ist, den man, also Bielitzer ist eigentlich jemand, der sehr viel Wert auf seine Innenverteidiger setzt, der die wirklich viele Ballaktionen haben lässt, sehr, sehr kontrollierten, auch vom Volumen her einen größeren Spielaufbau tragen lässt und Leite ist da einfach der Mann, weil er mit Abstand der beste Aufbauspieler bei Union ist, auch ein Danilo Döki, ich habe mir da die Stats doch mal angesehen, Döki spielt zum Beispiel 40 Pässe pro Spiel, ein Diogo Leite 55, das hört sich gar nicht so doll unterschiedlich an, aber zum einen ist die Passquote recht ähnlich und 15 Pässe machen tatsächlich 40% in den Perzentilen aus, also da ist schon eine große Gap dazwischen, Knoche spielt ähnlich viele Pässe wie Döki und wenn er Pässe spielt, dann sind die meistens diese Querpässe in der eigenen Hälfte, weil man noch nicht den Ballbesitz und die Dominanz hat. Ja, deswegen Diogo Leite, wenn ein Spieler unter dem neuen Trainer aufblüht, dann ist er es für mich, weil er der spielaufbauende Spieler ist. Und als kleinen Geheimtipp in Anführungszeichen ist dann der andere Spieler vor mir mit drin, nämlich Danilo Döki. Und da kommen wir auch so ein bisschen direkt zur Formation. Zum einen ist Danilo Döki, muss ich euch nicht erzählen, der war letztes Jahr ein Spieler oder zu Saisonbeginn war der fast 30 Millionen in Kickbase wert. Liegt zum einen daran, dass Union so oft zu Null gespielt hat, was zwar aktuell wegfällt, aber was er nicht verloren hat, ist seine Zweikampf- und Luftstärke. Und die wird auch zum Tragen kommen, wenn er wieder zurückkommt. Und meine persönliche These ist, dass er, oder dass auch Bielitzer, auch wenn er die Viererkette präferiert, mit Danilo Döki zurück zur Dreierkette gehen wird, weil es für mich auch der Kader viel mehr hergibt. Dass man mit Juranovic und Gosens zwei wirklich extrem gute Schienenspieler stellen kann, die Mittelfeldkonstellation so ein bisschen auflösen kann und mit dem Doppelsturm vorne drin spielt. Das passt einfach auch viel mehr zum Kader. Und deswegen habe ich Danilo Döki mit 6,7 Millionen auf jeden Fall auf dem Zettel. Ich sage, Union spielt genauso weiter, wie sie jetzt gerade spielen. Da wird es keine große Verbesserung geben. Und sie werden am Ende, meiner Ansicht nach, auf dem Relegationsplatz landen.
Das kann man noch gut zusammenfassen.
Ja, das klingt sehr schlecht. Aber genauso eine Konstanz, nur nicht so negativ. Hat, glaube ich, auch die nächste Mannschaft, mit der ich einfach weitermache, damit wir ein bisschen hier anziehen. Gerne, gerne. Und zwar mit dem VfL Bochum. Die Platz 14 sind, 18:33 das Torverhältnis, also...
Ganz kurz, die Zuschauer sind jetzt erstmal, oder die Zuhörer sind jetzt erstmal traurig, dass sie sich nicht wieder 10 Minuten lang eine Lobeshymne auf Kevin Stöger von Paul anhören dürfen.
Ja, aber dann müssen sie dafür, Paul war auch traurig.
Dafür gleich auf Werder Bremen.
Ja, perfekt. Ich glaube, Bochum kann man allgemein sehr, sehr schnell abhandeln, weil es momentan eine coole und stabile Mannschaft ist. Startaufstellung auch, Riemann ist gesetzt, Gamboa, Schlotterbeck, Bernardo sind gesetzt, Masovic noch die nächsten ein, zwei Spiele. Dann Lucia, Osterhage und Stöger auch 100% gesetzt, Paciencia momentan auch. Und dann hat man vorne die zwei Halbpositionen, von denen ich generell die Finger lassen würde. Da gibt es Antwi Ajay, Daschner und Quarteng, die alle ganz cool sein können, wenn sie aber spielen, das weiß man eben nicht. Bero, der auch viel gespielt hat, aber sehr, sehr schlecht punktet, den würde ich mir nicht kaufen, egal ob er spielt oder nicht. Und dann auch Förster, der bessere Standards als Stöger schießt. Deswegen, wenn der spielt, ist er ganz cool, aber sonst auch nicht. Also man weiß nicht, ob er spielt, deswegen einfach Finger weg. Die werden auch ihre Leistung halten, finde ich. Also haben sie es schon lang genug gezeigt, dass sie es können. Ich sag, die werden Platz 13 finishen, also sogar einen höher als jetzt momentan. Punkte wird auch weiterhin so gut sein. Sind Platz 13 auch in Kickbase jetzt, also so Platz 12, 13 am Ende der Saison von den Mannschaftspunkten. Im Kaufempfehlungen muss man Riemann sagen, weil er der beste Torhüter sein wird, denke ich mal, nach der Saison, also auch vor Baumann. Für 18,6 Millionen macht man da nichts falsch. Dann Stöger natürlich, dass Paul sich aufreut. 120er Schnitt für noch nicht mal 20 Millionen. Sehe da auch keinen Abbruch, deswegen all in. Und dann noch den guten Bernardo, den wir auch schon öfter mal erwähnt haben. Kostet nur 11,7 Millionen, 81er Schnitt, hat die meisten gewonnenen Zweikämpfe in der Liga. Deswegen muss man den nehmen. Der wird immer gut punkten, kann man sogar gegen starke Gegner aufstellen. Und ja, dann noch als Geheimtipp einmal Ordetz kaufen. Da gibt es, glaube ich, einen aktuellen No-Brainer, kostet nur 3,3 Millionen. Der wird wieder spielen, wenn er fit ist, vor Masovic. Ist ein cooler Abräumer, blockt viel Schüsse, ist auch torgefährlich nach den Standards von Stöger. Also da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt und er soll, stand jetzt auch am 17. Spieltag, also nach der Winterpause, wieder am Kader sein, noch nicht in der Startelf. Und der nächste Tipp, der jetzt nicht so geheim ist, wer unseren Podcast hört, aber allgemein vielleicht auch für neue Zuhörer, bei Bochum ist Matchup-basiertes Aufstellen einfach der Key. Also es gibt keine bessere Mannschaft, wo es besser funktioniert als bei Bochum, wenn die zu Hause spielen und nicht gerade gegen die Top 4 Mannschaften und selbst da vielleicht in Abstrichen. Einfach alles aufstellen, was sicher spielt und ihr werdet Spaß haben. Ja, ich glaube, mehr muss man zu Bochum nicht sagen. Heimspiele gegen mittelklassige oder schwache Gegner aufstellen und dann regnen es die grünen Balken. Und ja, das war es eigentlich zu Bochum.
Geil. Ja. Ich gehe tatsächlich wirklich zu 100% mit. Oha. Ich möchte noch mal rausheben, dass ich wirklich glaube, dass Bochum eine richtig geile Under-the-Radar-Mannschaft für die Rückrunde sein kann, weil die eine richtig krasse Entwicklung zugelegt haben. Das liegt für mich vor allem an Bernardo. Den würde ich da auch ganz klar als Personalie festmachen. Wenn man jetzt noch einen geilen Rechtsverteidiger statt Gamboa hätte, dann wäre das eine richtig gute Mannschaft. Natürlich wird Asano jetzt sehr doll fehlen und wenn ich noch einmal Bero auf dem Flügel sehe, dann kriege ich einen Kollaps. Aber es ist wirklich eine coole Mannschaft, die, wie Jakob sagt, in Heimspielen extrem geil sein kann. Also Bochum für mich aktuell die beste Lückenfüllermannschaft in Kickbase.
Ja, du siehst halt bei solchen Mannschaften einfach, wenn sich erstmal das System richtig festgespielt hat, wenn man mehrere Spieltage mit derselben Startelf aufläuft und man jetzt auch nach der Winterpause eigentlich schon ziemlich safe sagen kann, wer da starten wird, dann sieht man einfach, dass sich ein System gefestigt hat und dass es läuft. Also das ist ja bei zum Beispiel Mainz und so weiter, weiß man überhaupt nicht, wer so richtig startet. Da ist das dann ganz unterschiedlich.
Yes, sir.
Soll ich mit Werder Bremen weitermachen? Ich weiß aber nicht, ob ich mich damit so kurz halten kann.
Ich wollte gerade sagen, ich lehne mich zurück. Ich bin bereit.
4 Minuten hast du maximal Zeit.
Digga, stress mich nicht. Ja, ich starte wieder direkt mit der Startelf rein. Ja, Zetra hat Pavlenka am Tor verdrängt. Das sollte auch bis Ende der Saison so bleiben, gehe ich zumindest von aus. Die Innenverteidigung sehe ich ein bisschen anders als Liga-Insider. Kann man jetzt halten von, was man will, was ich jetzt sage. Aber
Ich sehe trotzdem Jung in der Startelf, ziemlich sicher sogar auf der linken Innenverteidigerposition. Kann mir auch vorstellen, dass weiterhin Friedel eben als Kapitän daneben auch als Linksfuß weiterhin der mittlere Innenverteidiger bleibt und denke, dass Veljkovic einfach die Nase vor Stark hat. Ich wüsste nicht, warum Stark jetzt wieder Startelf spielen sollte, weil sich das andere einfach gut eingespielt hat. Deswegen ist das auf jeden Fall mein Call. Ja, im Mittelfeld ist alles einigermaßen gesetzt oder hat sich einfach rauskristallisiert in den letzten Spielen, dass es gesetzt ist. An Weiser geht sowieso kein Weg vorbei. Dann, ich glaube, am spannendsten linke Schienenposition steht Agu, den ich mir auch vor ein paar Tagen erst in Kickbase gekauft habe. Bei 750k hat gegen Leipzig ein richtig starkes Spiel gemacht, war einer der besten auf dem Platz, fand ich. Und ich glaube, auch Werner hält sehr, sehr viel von ihm. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass er mittelfristig auch Dement verdrängen wird. Einfach wegen seinem Spielstil und wegen anderen Gründen. Ich glaube, ja, der hat es drauf und hat die Nase irgendwie bei Werner vor Dement. Stay ist für mich der Bernardo von Bremen. Also seit Stay auf der 6 spielt, ist Bremen ein anderes Bremen. Also du hast diese defensiven Fuck-ups nicht mehr. Du schenkst Spiele einfach nicht komplett her. Du hast immer diese Sicherheit mit Stay. Deswegen, solange Stay fit ist, wird er spielen. Daneben scheint sich auch Bittencourt etabliert zu haben. Ja, für Kickbase ist Bittencourt, also brauchen wir gar nicht drüber reden. So ein bisschen Rechtsbescheid-Level. Deswegen rede ich da auch gar nicht so lange drüber. In den letzten Tagen hat sich herauskristallisiert, dass Boré wohl eventuell noch gehen wird. Jetzt war das irgendwie ein bisschen unsicherer wieder in letzter Zeit, aber falls Boré geht, ist Romano Schmid auf jeden Fall die erste Alternative, meiner Meinung nach. Ja, auf der anderen Seite ist halt Dux vorne auf jeden Fall gesetzt. Daneben Jinma, wenn Boré geht, wenn Boré bleibt, sehe ich Schmid und Jinma eigentlich ziemlich wechseln. Jinma hat zum ersten Mal Startelf gespielt und hat das auch richtig gut gemacht, eben auch mit dem Ausgleich kurz vor Schluss gegen Leipzig, aber ich weiß nicht, ob er so die hundertprozentige Startelf-Option ist, besonders weil sich Schmid eben sehr, sehr gut gemacht hat in dieser Saison. Dann noch kurz zu meinen drei Preis-Leistungsspielern. Agu mit drei Ausrufungszeichen, 750k, also würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Nächstes Spiel, zum Beispiel auch gegen Bochum, sehe ich ihn auf jeden Fall auf der Seite von Gamboa, wie Jakob eben schon gesagt hat. Da geht auf jeden Fall was. Cetera, ähnlich wie Zentner, super cheap mit 6,6 Millionen, hat auch richtig gut gespielt bis jetzt. Dann in der Innenverteidigung, wie gesagt, die ganze Zeit ist ich nicht ganz so sicher. Ich sehe trotzdem Veljkovic mit 5,8 Millionen drin und wenn er durchgehend spielt und immer seine Startelf-Einsätze bekommt, ist er auch ja, definitiv empfehlenswert. Kleiner Geheimtipp, will ich wieder Agu nennen, aber ich traue mich, den Namen Keita in den Mund zu nehmen. Der sollte nach dem Afrika-Cup wieder zurückkommen und ey, wer weiß, wenn er sich dann in Afrika nicht verletzt. Vielleicht macht er noch ein paar Spiele, who knows. Also als Geheimtipp mittlerweile kann man den, glaube ich, mittlerweile ein bisschen nennen. Prediction, hoffentlich besser als die letzte Rückrunde letztes Jahr. Das war wirklich eine Vollkatastrophe. Und ja, im besten Fall über Platz 12, damit ich die Wette gegen Tobi gewinne.
I doubt it, mate.
Ja, glaube ich auch nicht.
Was ist da? Also, guck doch mal auf die Tabelle. Allein Augsburg steht über Bremen. Das wird am Ende der Saison nicht so sein. 100% nicht.
Doch. Doch, doch, doch.
Ja, das sind geile Argumente. Liebe ich.
Also, Augsburg wird eher über Bremen stehen als Gladbach.
Nee.
Hot Take.
Beide drunter.
Nee. Nice. Nee. Bremen Überraschung der Saison.
Digga, du hast sie also, auf dem Abstiegsplatz gesehen.
Agu finde ich echt nicht verkehrt. Das liegt weniger an Agu, weil der hat mir jetzt bisher auch wenig gezeigt, der Samuel, der ist es. Aber Demont ist für mich mit eine der größten Enttäuschungen bei Bremen bisher. Er wirkt einfach seit der kompletten Hinrunde komplett unfit. Ich habe den noch nie in einem Spiel gesehen, wo der mal anständig Meter schrubbt. Ich habe immer das Gefühl, der macht drei Sprints und dann Jakob wird sich daran erinnern, letztes Jahr, wie der erkältete Rami Benzebaini, hat er dann Bewegungsradius Mittellinie. Und das war schlimm, ich weiß nicht, das ist eine Katastrophe. Aber ich weiß nicht, das gefällt mir bisher noch gar nicht. Dement ist natürlich meiner Ansicht nach der viel bessere Spieler, aber er zeigt es halt noch nicht. Und dann finde ich es auch in Ordnung, dass du dann einem jüngeren Agu die Chance gibst. Der hat wenigstens Intensität und Laufbereitschaft. Das brauchst du auch eher mehr. Ja, ansonsten Weiß ich nicht. Bremen ist so für mich, ja, okay, aber oh no.
Ah, ich liebe es.
Ja. Ja, das ist ja, die spielen ja echt nicht verkehrt so. Das ist für mich so dieser auf Kickbase vor allem bezogen, dieser Kickbase-Einheitsbrei, Wolfsburg, Augsburg, Gladbach, Bremen, das ist für mich alles dasselbe. Kann man alles so.
Ja, ich habe ja hier auch keine Spieler Kickbase-technisch in den Himmel gelobt. Ich habe die.
Naja, stimmt.
Das kann war ja auch nicht. Das war eher auf Fußball-Bundesliga bezogen. Wir sind ja auch ein Bundesliga-Podcast. Steht sogar drin.
Das ist sogar Augsburg mit in die Verlosung nimmst, das ist eigentlich schon eine Frechheit. Aber.
Was? Augsburg ist unglaublich effektiv.
Ach, ja, aber die machen trotzdem keine Kickbase-Punkte.
Dann geht's Würste. Ja nicht.
Ja, hast du nicht gesagt, die kann man alle.
Als ob Bremen so viel besser punktet als Augsburg. Bremen hat 1000 Punkte mehr. Wolfsburg,
Gladbach, Bremen, Augsburg. Also, ja. Gut, ich dachte, du meinst den Kickbase bezogen, alle vier ungefähr zusammen. Das würde ich nicht sagen, aber wenn du es allgemein meinst, dann.
Okay. Das habe ich auf Allgemeinheit bezogen.
Ja, okay. Kickbase Glück ist
immer was anderes.
Weiter.
Perfekt. Machen wir weiter mit Gladbach. Ich muss nämlich gleich weg, Freunde. Mach mal kurz und schmerzlos hier. Gladbach, bisher eine sehr verkorkste Saison. Es ist eigentlich genau das am Ende auch rausgekommen, was man erwartet hat. Eine klassische Übergangssaison. Man hat so viele Leistungsträger abgegeben. Und am Anfang wirkte das alles deutlich rosiger, als es dann am Ende tatsächlich ausgegangen ist. Das größte Problem ist definitiv, also Mittelfeld ist echt stabil. Beide Schienenspieler, Netz und Honorar, gefallen mir sehr gut. Man hat mit Rocco Reitz aus der eigenen Jugend jetzt einen rausgezogen, der seine absolute Brecherleistung bringt und jemanden verdrängt hat mit Florian Neuhaus, der vor der Saison die Binde und die Nummer 10 bekommen hat. Rocco Reitz macht da einen Riesenjob. Und man denkt direkt, okay, wenn Kone wechselt, da hat man direkt seinen kleinen Youngster, der ihn ersetzen kann. Ja, Abwehr ist ein großes Problem, auch hier Beständigkeit immer schwierig gewesen. Da war am Anfang die Sache, bleibt ein Elvedi, dann ist er doch geblieben, dann war ein Itakura verletzt. Ein Wöber ist da ein absoluter Leistungsträger. Ansonsten auch eher schwierig, Joe Skelly ist alles andere als ein rechter Innenverteidiger, ist halt ein Kämpfer, aber bringt mir da auch zu wenig Qualität mit.
Wurst.
Ja, und die... Ja, Wurst, definitiv. So Bittenkurt-Style. Und die zweite Problemposition ist definitiv der klassische Neuner. Also Alassane Player hat so eine richtige Revival-Season drinne. Der macht da eine Menge, der lässt sich viel fallen, kreiert relativ viel und gefällt mir da sehr, sehr gut. Wer bisher oder welche beide bisher meiner Ansicht nach noch nicht die Leistung gebracht haben, die Gladbach braucht, ist Schwanchara natürlich umso mehr und Jordan auch.
Hä, hey, der geht doch voll ab.
Jordan ist halt, ihr wisst es, ich liebe Jordan. Jordan ist aber ein absoluter Tap-In-Merchant, also der kann auch nicht viel mehr als in der Box Präsenz haben. Brauchst du auch manchmal nicht, ist richtig. Was er wirklich super gut macht, weswegen er auch definitiv dann jetzt den Vorzug vor Schwanchara halten würde, ist Bälle festmachen, das Spiel ein bisschen verlangsamen. Es gibt so einen Clip, wenn ihr euch daran erinnert, ich weiß nicht, irgendjemand hängt so richtig auf Jordans Rücken und er nimmt den Ball auf einem Bein stehend mit links an und dreht sich um den Spieler noch rum. Also das macht er einfach übertrieben gut. Und Maschine. Das wird Gladbach auch verdammt gut tun, wenn er da zurückkommt. Bei Schwanchara, also ja, also der hat bisher in keinem Aspekt außer Abschlüsse suchen zu Beginn der Saison gezeigt, dass er Bundesliga-Niveau hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Und dann nimmst du lieber einen Jordan, der dann eine Boxpräsenz mitbringt und Bälle halt, wie gesagt, sehr gut festmachen kann. Ja, kommen wir zu den Kaufempfehlungen. Franck Honorat, 17,2 Millionen. Für mich der beste Spieler bei Gladbach, auch wenn Player den höheren Average hat. Und Wöber müsste auch einen höheren Average haben. Trotzdem hätte ich da am meisten Bock auf Franck Honorat. Die anderen beiden sind mal die anderen zwei Kaufempfehlungen. Wöber mit 13,7 Millionen und Player mit satten 21,7 Millionen. Bei Player immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, vor allem, weil er der teuerste von den genannten ist. Trotzdem, die drei sind natürlich da mit Abstand die drei besten Spieler. Grüße gehen raus an Tim, der wird jetzt in sein Kissen boxen, weil ich Rocco Reitz nicht genannt habe. Aber Rocco Reitz ist halt kein Rohpunktespieler, deswegen, wenn er wirklich nur über Scorer kommt, die er auch ja, zugegebenerweise bringt, ist er trotzdem für mich nicht in der Top 3 Kaufempfehlungen mit drin. Ein Geheimtipp gibt's keinen. Wenn ihr euch einen rausnehmen wollt, dann von mir aus Jordan, aber ist auch kein wirklicher Geheimtipp, weil... Ja, der wird nie, ähnlich wie Schwanchara auch, was Rohpunkte angeht, katastrophal sein. Da muss man halt extrem auf Scorer hoffen. Und ich glaube auch nicht, dass er die am Ende bringen wird. Prediction für Gladbach, klassisches Tabellenmittelfeld. Tendenziell leicht unterdurchschnittliches Mittelfeld. Also alles zwischen Platz 10 und 13 ist für mich am Ende drin und möglich.
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Abschließend noch kurz, was ist besser, deine Aussprache oder SV Darmstadt?
Jetzt war ich mies verwirrt, was?
Deine Aussprache oder der SV Darmstadt?
Wie meine Aussprache.
Der Tisch.
Achso. Ja, ganz klar meine Aussprache. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Thomas Cianciaro auf die Eins. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Podcast. Ich bin jetzt erstmal raus.
Tschüss. Bis dann.
Tschüss.
Viel Spaß euch noch. Ciao, ciao.
Danke. Ja, vielleicht noch ergänzend bei Gladbach. Kann der Tobi leider nicht mehr zuhören. Aber ich sehe bei denen gar kein Stürmerproblem. Wenn Jordan mal fit wäre und 100% fit ist und auch fit bleibt, dann hat Gladbach einen coolen Stürmer, der sehr, sehr gut ist für Gladbach und auch sehr gut schon gespielt hat. Also ich sehe da auch keinen Zweikampf mit Schwanschader. Wenn Jordan fit ist, dann spielt er auch. Finde ihn auch cool in Kickbase. Das Einzige ist halt eben, wie schon gesagt, dass er halt oft verletzt ist und nicht fit ist. Das ist das einzige Blöde, aber wenn der einfach fit bleiben würde, dann würde Gladbach instant ein, zwei Plätze höher stehen.
Ja, ich seh Jordan auch auf jeden Fall als besseren von den beiden. Ja, Cianciaro hat ja bis jetzt, das Einzige, wo Cianciaro gut war, war seinen Bankplatz zu finden oder den Platz außerhalb vom Stadion oder irgendwo auf den Tribünen. Ich weiß nicht, ob Jordan jetzt so ein Gamechanger wäre, aber zum Beispiel Tobi hat es ja auch eben gesagt, dass das Mittelfeld ist trotzdem so stark von links nach rechts kannst du alle durchgehen. Weigel für mich ein perfekter Sechser. Kone und Reitz mit ihren absoluten Stärken auf der 8er-10er-Position. Und Netz und Onora sind für mich richtig, richtig starke Wingbacks. Aber für mich scheitert es dann irgendwie in der vordersten Reihe. Und ich, Alter, die Innenverteidigung. Wenn du Skelly, Friedrich und Elvedi siehst und dann schneller Spieler dir denkst, wie jetzt zum Beispiel vorhin hatten wir einen Silas, Alter, da geht doch gar nichts. Also,
ja.
Ich weiß nicht, da sehe ich wirklich nichts.
Jordan auch kein kranken Gamechanger, aber er ist einfach das fehlende Puzzlestück. Was Tobi schon gesagt hat, er macht nur Tap-Ins, was man auch manchmal braucht, aber das braucht er genau Gladbach, weil, wie du schon sagtest, oder Tobi auch gesagt hat, das hat ja alles gepasst. Wingbacks und Mittelfeld ist so stark bei denen, da reicht ein Jordan. Und Cianciaro ist eben momentan noch so schlecht, dass da einfach eine Lücke dann vorne ist, die Jordan gut füllt. Solide füllt, nicht sehr gut, auch nicht gut, sondern einfach solide und das reicht dann für Gladbach. Und für das Geld ist er ein cooler Spieler, wenn er fit bleibt. Und Gladbach wäre eigentlich schon deutlich geholfen. Allein auch schon, wenn es nur ein Jordan ist, der an sich alleine kein Gamechanger wäre, aber einfach perfekt in dieses Gladbach im Team passt und den man einfach braucht. Und Seoane ja auch schon mit ihm gearbeitet hat und ein großer Fan von ihm ist und ja, unter ihm ein bisschen aufblüht, finde ich.
Ja.
Deswegen, ja, nochmal darauf eingegangen, dass ein Gamechanger ist, aber einfach das fehlende Puzzlestück, deswegen ist der ganz cool und muss einfach fit werden für Gladbach.
Ja.
Dann kommen wir zum Digga.
Ey, jetzt
FC Augsburg.
Jetzt können wir wieder ein bisschen gechillter machen.
Ja, ja. Aber ich kann gar nicht gechillter machen, weil Augsburg kann man sich nicht lange aufhalten. Das ist genauso wie Bochum. Man kann die schnell abhandeln, nur dass es sehr negativ bei denen ist, finde ich persönlich. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, keine Ahnung.
Dass du Augsburg besser ausstellen kannst als Bochum. Dass du Bochum das besser... Nein, das ist andersrum. Ah, Digga, jetzt bin ich auch schon...
Dass man beide schnell abhandeln kann. Bochum kann man gut aufstellen, sind cool in Kickbase. Augsburg kann man schlecht aufstellen, sind scheiße in Kickbase. Damit könnte ich eigentlich schon aufhören. Aber ich gehe noch ganz kurz auf die Aufstellung erstmal ein. Innenverteidigung, Torwart safe gesetzt. Mit Udukai, Kovaleo und Damen. Dann Iago, der Pedersen vertritt, der dann wahrscheinlich wieder beiseite rücken muss. Auf der rechten Seite hat man Babu und Gumni. Dann Babu eigentlich ein bisschen vorne, aber der macht auch keine Punkte, deswegen bringt es einen jetzt auch nicht so wirklich viel. Dann Dorsch, Rex Bischai, das Mittelfeld ist auch sicher gesetzt, machen auch beide keine Punkte. Rex Bischai dieses Jahr sogar einigermaßen passable Punkte, aber das ist auch, weil er Tore schießt auf einmal oder ein, zwei Tore geschossen hat.
Trotzdem eine Wurst.
Ja. Dann hat man Dimirovic auf der 10, der Starspieler da, der auch gut punktet, den man sich auch mit gutem Gewissen kaufen kann.
Ja.
Dann gibt es noch Jensen, der gesetzt ist, der noch ganz okay ist. Dann Tietz und Engels hat man noch zwei Spieler, die spielen sollten, aber auch nicht sicher spielen. Würde ich mir auch nicht holen. Dann sehe ich die in Real Life ein bisschen schlechter werden. Die haben ja eine gute Phase gehabt, wie der neue Trainer kam. Mittlerweile jetzt wieder ein bisschen geschwankt, deswegen sehe ich die auf Platz 14 wahrscheinlich. Platz 14, es sind momentan Platz 11. In Kickbase auch ein bisschen schlechter wie momentan. sind in Kickbase von den Punkten her auch nur Platz 14, also auch hinter Bochum, obwohl die in der Real-Life-Tabelle Platz 11 sind. Das sieht man schon mal, wie schlecht sie für Kickbase eigentlich sind. Dann kann ich noch kurz Kaufempfehlungen sagen. Demirovic, 100er Schnitt, 21 Millionen als Stürmer. Da gibt es wenige, deswegen einpacken. Dann Dame, 90er Schnitt für 9 Millionen, muss man auch kaufen. Und dann hört es auch schon auf. Deswegen habe ich noch Jensen genommen, der einen 60er Schnitt hat, der mal ganz cool sein kann, matchup-bedingt und nur 3,3 Millionen kostet. Deswegen würde ich den vielleicht noch mitnehmen. Und abschließend, Geheimtipp, kauft euch einfach keine Augsburger. Ich glaube, da wird es eben geholfen. Und im Notfall, wenn man es unbedingt machen muss, dann eben die drei genannten, Joveleo und Udukai würde ich noch dazu mitnehmen, weil Innenverteidiger immer ganz okay sind, aber sind jetzt auch keine unbedingten Kaufempfehlungen. Also die drei eben genannten, Joveleo und Udukai im Notfall, aber sonst einfach die Finger davon lassen.
Ja, also ich finde auch, wenn man generell, wir hatten ja eben Bochum, wenn du die Startelf so einfach auf Augsburg drauflegst und guckst, welche Spieler von Augsburg am Ende besser punkten würden als die Äquivalenten im Bochum-System, dann ja, stechen da, glaube ich, ganz wenig Augsburger hervor. Also ja. Für mich sehr uninteressant. Anfang der Saison, ich glaube, die ersten zwei Spiele habe ich mal kurz dran geglaubt, aber das ist, glaube ich, auch das letzte Mal in meinem ganzen gesamten Leben, dass ich dran glauben werde.
Oh, wir hatten, glaube ich, sogar eine Folge, die hieß Augsburg, der neue FC Bayern oder irgend sowas.
Ja, also
das neue FC Bayern, das war...
Die muss man auch nochmal nachträglich umbenennen, das tut uns leid.
Die müssen wir löschen, glaube ich.
So, klares Statement. Brauchen wir uns nicht zu lange mit aufhalten, ne?
Yes, sir.
Dann zum letzten Verein. Und ich habe die Ehre bekommen, den VfL Wolfsburg zu predicten.
Ja, Mann.
Ja, mega, ne? Kovac Startelf predicten ist wie Lotto spielen, ist zumindest mein erster Spiegelstrich, den ich mir aufgeschrieben habe.
Ich sag schon mal vorweg, wenn du meinen Spieler aus Wolfsburg nicht als Kaufempfehlung nimmst, dann lege ich auf.
Ich weiß, dass du Melde hast. Melde ist eine absolute Kaufempfehlung. Ja. Kauft ihn euch alle. nein, es fängt ja schon im Tor an. Du weißt nicht mal, ob Castells noch wechseln wird. Dieses komische Gerücht gibt es ja gefühlt seit Bundesliga gestartet ist. Ich glaube nicht, dass er gehen wird, aber selbst da hast du eine kleine Ungewissheit. In der Innenverteidigung geht es direkt weiter. Beziehungsweise, womit geht es überhaupt weiter? Es geht damit weiter, dass du erstmal gar nicht weißt, in welchem System Kovac Bock hat, gegen die nächste Mannschaft zu spielen. Gehen wir mal einfach von der Dreierkette aus. Dann sehe ich auch die Dreierkette so, wie Liga Insider das predicted. Also mit Cesiger, Jens und Bornau. By the way, Jens habe ich mir auch gerade in der Champions League geholt. Ich glaube für 8, irgendwas. Fand ich zumindest ganz interessant. Komme ich gleich noch drauf. Dann ja die Außen, Mele und ich finde auch Rogerius für mich safe. Baku auch bei Kovac eine Wundertüte. Ob er spielt oder wo er spielt. Dann, ich habe schon zu Tobi vor der Aufnahme gesagt, du hast so viele Spieler bei Wolfsburg, wenn du einfach bei Kickbase in den Kader reingehst und durchscrollst, da hat gefühlt jeder schon mal Startelf gespielt. Das ist total krank. Du hast Optionen wie ein Thomas, du hast ein Paredes, du hast ein Czerny, du hast ein Wimmer noch auf der, oder nee, Wimmer ist glaube ich noch angeschlagen, dann hast du einen Franks. In der Mittelfeld kannst du damit Gerhard, Swanberg, Arnold spielen, wenn du Bock hast. Vielleicht spielt auch ein Franks, vielleicht spielst du ein anderes System. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Würde mich aber trotzdem auf Arnold, Swanberg und Gerhard in dem Fall festlegen. Wie er dann am Ende Bock hat, gegen Mainz zu spielen, ich kann es nicht wirklich sagen. Safe dahingehend sind aber trotzdem Jonas Wind und Kevin Mayer. Da macht man, glaube ich, nicht viel falsch mit. Wind eben ein sehr teurer Stürmer mittlerweile, muss man auch zugeben. Aber ja, wir haben beide Dingchi im Sturm. Wir hätten, glaube ich, beide lieber Wind. Also ja. Da kann man, ja, kann man sagen, dass das trotzdem eine Kaufempfehlung ist, auch wenn ich ihn jetzt bei meinen drei Preis-Leistungsspielern nicht unbedingt mit dabei habe. Und neben ihm Mayer, weiß ich nicht, auch gefühlt immer zu teuer für seinen Schnitt. Gefällt mir auch nicht so richtig.
Eigentlich.
Ja, wirklich. Ja, zu den drei Preis-Leistungsspielern, ich habe da auch eher so ein bisschen Under-the-Radar-Spieler genommen, die mir persönlich gerade einfach zu günstig sind. Angefangen mit Cesiger bei 5,1 Millionen. Hätte gut auch Jens nehmen können, der ja eben nur 2,5 Millionen mehr kostet. Cesiger wird am Ende auf ähnliche Punkte kommen, scheint gesetzt zu sein unter Kovac. Ich sag nicht mehr gesetzt unter Kovac, scheint zu spielen unter Kovac.
Ja.
Deswegen für 5,1 echt nicht uninteressant. Gerhard, den ich vor Frank sehe, mit 1,5 Millionen, super interessant, besonders wenn jetzt ein Spiel gegen Mainz ansteht.
Und dann auch ein Rogerio, der, ich weiß nicht, in welchem Spiel er das Tor gemacht hat, aber da hat er mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ich sehe den einfach auf der linken Schiene und auch für 2,6 Millionen ziemlich interessant. Mein Geheimtipp ist ein Fragezeichen, keine Ahnung, Kovac halt. Gefühlt jeder mal Startelf, so den einen, den man reinnehmen könnte, ist, ich wollte schon Felix sagen, aber ich meine Lukas, ein Matcher, der im Laufe der Rückrunde vielleicht noch fit werden könnte, ist jetzt ins Training eingestiegen. Das dauert ja nach längeren Verletzungen immer eine Weile, aber vielleicht hat er noch einen Impact als zweiter Stürmer neben Wind oder für Wind, who knows, aber könnte zumindest einer sein, den man noch auf dem Schirm haben sollte. Prediction: Tendenziell kann es eigentlich nur besser werden mit dem Spielermaterial, was Wolfsburg hat. Boah, glaube ich dran, eher weniger. Also, wer Kickbase spielt oder wer Kickbase schon länger spielt, weiß, dass Wolfsburg auch gerne mal einfach 6, 7 Spiele dann plötzlich hintereinander zu null spielt. Besonders unter Kovac kann ich mir immer gut vorstellen, dass so eine Serie mal reinprasselt. Jetzt deutlich mehr, wie ihr vorhin gesagt habt, bei Mainz. Und wenn ihr dann eben einen Cesiger oder einen Jens für gerade unter 10 Millionen habt und Wolfsburg-Innenverteidiger waren in der letzten oder in den letzten Jahren eigentlich nie wirklich verkehrt, da macht man dann nicht viel falsch mit. Und auf diesen Zug bin ich eben mit Jens auch aufgesprungen. Ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren kann, aber auch Wolfsburg ist mir einfach unter Kovac viel, viel, viel zu unsicher. Und es gibt ganz, ganz wenig Spieler, die ich wirklich groß empfehlen kann.
Ja, kann man so mitgehen. Im Mittelfeld sehe ich Swanberg am coolsten, weil du alle drei, also hat sich so angehört, dass es sie so ähnlich, dass du denkst, die drei spielen und dass die alle drei ganz okay sind. Aber ich finde,
Ja.
Swanberg würde ich da nochmal einen kleinen Schritt vorheben vor den anderen zweien. Selbst ein Arnold muss man jetzt erstmal abwarten, aber ja,
Ja,
unter
Arnold.
Kovac hat man ja gesehen, dass der nicht so gutes Standing hat.
Ja, Arnold ist vielleicht so ein Case wie Kainz. Also wollte ich vorhin
Ja.
eigentlich auch gesagt haben, weil wir sind ja ein bisschen schnell durchgegangen. Also Kainz ist zum Beispiel auch einer für 8 Millionen, den ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Und ähnlich, ich weiß nicht, wie viel Arnold gerade kostet. Ich glaube, der war so bei
Auch 10,
13,
glaube
nee,
ich.
10, ja, 10,5.
Ja. Ja.
Beide sind für mich so Cases. Die haben die letzten Saisons so oft um die 90, 100 gespielt. Warum soll in der Rückrunde nicht noch was gehen? Und wenn ihr Punkte aufholen wollt, dann sind das für mich auf jeden Fall zwei Personalien, mit denen man mitgehen kann. Auch wenn Tobi das nicht so sieht.
Ja, dann noch Lacroix würde ich noch nennen. Wenn der wieder da ist, dann wird er wahrscheinlich auch wieder spielen. Der ist ein cooler Spieler, hat auch einen über 80er Schnitt mit der roten Karte. Haben halt immer die Gefahr der roten Karte, aber sonst ist er ein sehr geiler Kickbase-Spieler.
Ja.
Ja, Cesiger hast du ja auch schon genannt, der macht das auch ganz gut. Gegen Bayern hat er sehr schlecht gespielt, ist glaube ich auch zur Halbzeit raus, weil er zweimal geschlafen hat bei den zwei Gegentoren. Oder bei dem einen Gegentoren, bei der einen Chance, ich weiß gar nicht, zur Halbzeit raus, ich dachte schon.
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja,
Aber Wolfsburg auch wenig verfolgt diese Saison, muss ich echt sagen. Also, ich hatte die
ja.
ganze Saison noch keinen Wolfsburger.
Ja, ich hatte nur Mähle und Swanberg mal kurz. Swanberg da natürlich nicht gespielt, wie ich ihn hatte.
Ja.
Aber da war der, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen. Aber Mähle ist, hast du ja auch schon gesagt, ich glaube, das ist mit Wind und Desiger. Gut, vielleicht noch Casillas, wenn man den sagen will. Das sind die Dauerbrenner, die immer spielen werden, die auch cool punkten. Die kann man sich aufstellen oder holen. Aber ja, unter Tudi Kovac.
Ja.
Wird eklig, wird weiterhin, oder war eklig und wird auch weiterhin eklig bleiben. Deswegen muss man da einfach mal ein bisschen abwarten. Aber diese vier, fünf Stammspieler, die kann man auf jeden Fall sich mitnehmen.
Ja, an der Stelle nochmal kurz, ich habe selbst nicht so richtig drauf geachtet, du hast Castiel jetzt eben nochmal in den Mund genommen, 12 Millionen, 99er Schnitt. Ich denke, du siehst es genauso, dass er bleiben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wechselt jetzt. Deswegen Castiel jetzt auch in den letzten Jahren einer der besten Torhüter in Kickbase gewesen, immer, boah, ich weiß nicht, mindestens 15, 16 Millionen wert gewesen. Auch einer, den man einpacken muss. Also die dritte Mannschaft, die ich vorstelle und den dritten Torwart, den ich empfehle.
Ja, also eigentlich hätte ich auch gesagt, dass er nicht wechselt, aber ich bin ein bisschen unsicher, weil ich ihn selber momentan auch noch habe mit Blaswig. Und ich will eigentlich Castells halten, aber ich kann ihn Blaswig noch nicht verkaufen, weil ich eben dieses kleine letzte die Zweifel habe, dass er vielleicht doch wechselt, dann stehe ich da ohne Torwart.
Ja.
Deswegen ist gerade ein bisschen blöd, aber ich würde Castells, wenn der bleibt, auf jeden Fall mir holen. Also der ist ein cooler Torwart. Unter der Schnitt ist da immer drin. Und für das Geld momentan macht man da nichts falsch.
Ja, wird fast zu 90% sagen, dass er bleibt. Deswegen. Jo. Ja, ey, sonst macht Tobi das hier mit dem geilen Abschluss. Aber das waren unsere ersten neun Mannschaften. Nächste Woche geht es dann weiter mit der oberen Tabellenhälfte.
Was mit den ersten, letzten neun Mannschaften?
Ja, letzten neun Mannschaften der unteren Tabellenhälfte. Keine Ahnung, die ganzen Würstchen haben wir jetzt halt durchgegangen. Besonders die drei oder ich sag mal vier untersten, die wirklich sehr unattraktiv sind. Ja, und damit war es das mit dieser Folge des Fanschuss-Podcasts. Nächste Woche wird dann eventuell ein bisschen Überlänge mit neun Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte, zu denen man deutlich mehr sagen kann. Und dann steht auch schon wieder der nächste Spieltag an. Sehe ich das richtig oder bin ich gerade los?
Ja, am 14. oder 15. glaube ich, ist ja nächste Woche, ist der 10. Ja,
Ja,
am 12. ja.
dann machen wir
Haben wir
nämlich
es
auch noch schön,
geschafft?
dann machen wir nämlich schön noch Preview-Show und Championship. Das wird ein richtiger Podcast-Marathon nächsten Mittwoch.
Das hat Kickbase Guide Manager gut geplant hier, ne?
Ja.
Hier heute die Hälfte, nächste Woche die Hälfte, aber noch die Preview-Show hinten dran. Mal
Ja.
4 Stunden Podcast.
Das wird Bombe. Darauf könnt ihr euch freuen und ja, wir verabschieden euch. Wir verabschieden uns. Ich höre am besten auf zu reden. Jakob, du hast das letzte Wort heute.
Ja, mal Ausnahme, dass ich das letzte Wort habe. Ja, Paul hat, glaube ich, alles schon gesagt. Nächste Woche geht es dann rund. Und wir haben die Winterpause dann endlich geschafft. So lange ist sie mir gar nicht vorgekommen. Ich glaube, das geht den meisten so. Man
Ja.
freut sich natürlich, aber durch Weihnachten und Silvester hat man da ganz coole Tage gehabt, um das zu überbrücken. Jetzt ist auch nicht mehr lang. Jetzt kann man sich schon wieder darauf vorbereiten oder den Kader richtig fertigstellen und basteln. Wintertransfers kommen ja auch noch. Die werden wir bestimmt auch mal irgendwann besprechen.
Ey, auch
Zumindest
nächste
Van de Beek ist
Episode.
ja.
Alles rein
Ja,
da.
nächste Episode noch Van de Beek und vielleicht ja ein Kalajdzic, wenn er dann durch ist, irgendwelche Spieler. Vielleicht machen wir da auch auf Insta einen Post zu jedem neuen Spieler. Wenn ihr das wollt, könnt ihr ja mal im Schreiben und die Episode bis dahin gehört habt. Dann wäre das, glaube ich, die beste Lösung, dass wir drei kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, ich das dann als Post erstelle und wir das dann so abhandeln, weil sonst kommt es ein bisschen zu spät und nächste Woche wird es zu voll sonst,
Yes.
also der Podcast. Ja, dann fernschuss.pod auf Insta abchecken. Da seht ihr dann auch die Post, wenn wir es so machen, wie ich gesagt habe. Mal schauen.
Machen
Und
wir.
sonst wünsche ich euch noch eine schöne Rest Kickbase-freie Zeit, eine schöne Woche und wir sehen uns dann am Mittwoch in alter Frische wieder. Zu dritt in voller Kraft. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann, ihr Fische.
Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.